Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Michael Lopez und ich habe heute einen ganz besonderen Gast.
Servus!
Das war Stefan Schett, Ex-Chefredakteur von Materie, mittlerweile Kommunikationsleiter der Neos Wien. Und wir sprechen heute über 2025. Was erwartet uns in diesem Jahr, sowohl innenpolitisch als auch auf der Weltbühne? Ja, herzlich willkommen beim Materie-Podcast. Herzlich willkommen, Stefan Schett, der beste Chefredakteur AD.
Danke.
Viel beschäftigt und dennoch Zeit gefunden, beim Podcast mitzumachen. Und nicht nur bist du hier, sondern du hast auch eine Idee mitgebracht. Erzähl mal, worum es geht und was du jetzt machst.
Also vielleicht zuerst, was ich jetzt mache. Ich bin Kommunikationschef von Neos Wien. Also bereite ich auch die nächste Wien-Wahl vor, den nächsten Wien-Wahlkampf. Aber momentan natürlich nur reines Regierungsgeschäft. Stadt Wien ist ja immer noch im Arbeiten und irgendwann dieses Jahr wird halt gewählt und das ist jetzt so meine Kernaufgabe, das vorzubereiten. Und die zweite Frage war, was wir heute machen. Ich habe, was ich bei Podcasts immer gerne mag, ist so Jahresausblick, so Hot Takes fürs nächste Jahr oder so Cold Takes auch, also so quasi, was man 90-10 oder 10-90% sicher ist. Und da habe ich mir gedacht, das könnte man auch politisch machen. Außerdem fehlt mir das Podcasten sehr. Wir haben ja keinen Neos Wien Podcast. Könnten wir mal machen, wenn wir Zeit hätten. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir es einfach da.
Finde ich eine super Idee. Deswegen habe ich auch gleich Ja gesagt, als du mir die gepitcht hast. Organisatorisch, wir fangen mit den Kalten an und werden dann immer heißer. Jeder hat zwei Takes jeweils mitgebracht. Also zwei kalte, zwei lauwarme und zwei heiße. Und ich bin sehr gespannt, wir haben sie nicht vorher abgesprochen, Das heißt, wir wissen nicht, was uns erwartet. Ich habe, da wir uns ja einigermaßen gut kennen, vorausgeahnt, dass du wahrscheinlich viel Österreich-Bezug machst, deswegen habe ich Klar. Nichts mit Österreich-Bezug.
Nichts,
das
heißt.
Quasi nichts. Mhm. Mein erster kalter Take wäre Nachbarland von Österreich.
Mhm. Schweiz.
Richtig, genau. Knapp 80 Millionen Einwohner, ein bisschen mehr. Deutschland wird ja auch bald, ich weiß gar nicht, ob es schon einen Termin gibt, irgendwann im Februar.
23. Februar,
sowas.
Glaube ich.
Genau,
mhm.
Ja. Deutschland kriegt eine schwarz-rote Regierung unter Kanzler Friedrich Merz.
Ja, das halte ich für sehr cold. Schwarz-grün würde es hier auch ausgehen, aber da steht Bayern, glaube ich, auf und geht.
Recht schnell.
Das wäre wahrscheinlich arg. Ja, würde genauso damit rechnen. Wildcard ist halt, wie stark die AfD wirklich wird, weil ich glaube, die deutschen Medien unterschätzen es gerade ein bisschen. Das heißt, danach kann schon so ein Diskurs ausbrechen Richtung, muss man sich der AfD öffnen? Wenn ja, wer? Wahrscheinlich die CDU. Ja, also ich glaube, das steht uns schon bevor.
Genau, das unterschreibe ich komplett. Es wird auch spannend sein, inwieweit die Brandmauer, die der Merz ja extrem hoch und extrem dick eingezogen hat zur AfD, Bestand halten wird. Mein Bauchgefühl sagt mir, die hält Stand.
Mhm.
Und ich glaube, Deutschland muss sich ein bisschen von der Illusion verabschieden, dass wenn die AfD mitstimmt bei irgendwas oder irgendwas Konstruktives, sollte es passieren, einbringt, dass man dann nicht mitstimmen darf, was in Österreich ja absolut undenkbar ist, also jetzt hypothetisch.
Ja.
Und es ist auch schon vorgekommen, die FPÖ bringt einen komplett sinnvollen, gut geschriebenen Antrag für Inklusion in den Sozialausschuss. Warum sollten wir da dagegen stimmen? Natürlich stimmen wir nicht dagegen. Und in Deutschland sind sie noch nicht ganz an dem Punkt. In Deutschland ist es noch so, die AfD stimmt mit oder könnte Mehrheitsbeschaffer sein. Dann dürfen wir das nicht machen, weil Dammbruch. Ich glaube, von dem Gedanken müssen sie sich mittelfristig verabschieden. Und dann wird die Frage, wie wird es der Merz machen? Und wird der Vizekanzler Scholz heißen oder wird er nicht Scholz heißen? Ich finde es spannend, dass er immer noch...
Wäre mir voll gefrei gewesen, ja.
Ja. Was glaubst du?
Ich bin kein Experte bei deutscher Politik, aber wenn ich reine österreichische Brille jetzt drauf habe, so du hast einen sehr beliebten Kandidaten, der es jetzt leider nicht geworden ist.
Namens Pistorius.
Ja.
Ja.
Der steht halt dann in der Warteschlange. Also in österreichischer Logik ist immer, dann kommt halt irgendwann die Zeit und dann ist schon der Nächste in der Warteschleife. Jetzt weiß ich nicht, ob Deutschland so funktioniert. Es macht doch schon einen stabileren Eindruck im Sinne von, da hält auch, was die Parteien sagen, eher. Mhm. Aber natürlich wäre es logisch, dass irgendwann in der nächsten Regierung zu tauschen. Also so Vorbild, wir nehmen es einen Tag auf, nachdem die Caro Edtstadler Salzburg angekündigt übernommen hat. Also eh genau das. Also da steht jemand und dem muss man jetzt was geben und jeder hat gewusst, dass die jetzt was wird und jetzt wird es was.
Mhm. Ja, ich habe nicht ganz verstanden, warum die SPÖ sich intern nicht darauf geeinigt hat, dass der Merz
SPÖ und Merz?
SPD, sorry, es ist schon falsch, die SPD nicht gesagt hat zum Scholz, danke für deine Arbeit als Kanzler, wir brauchen einen frischen Wind. Und der Pistorius ist, glaube ich, der beliebteste Politiker sogar im Land gewesen, Verteidigungsminister. Und wir gehen mit dem in die Wahl, weil die SPD ist jetzt bei irgendwie 15, 16, 17%. Das ist halt einfach nicht gut, ja, für eine staatstragende, ehemals staatstragende, wie auch immer, Partei. Und ich glaube, ihnen hätte der Wechsel vor einem Monat oder als er die Vertrauensfrage gestellt hat, gut getan. Sie haben sich dagegen entschieden und jetzt müssen sie halt schauen, wie sie rumkommen, ja. Aber
das ist eh ähnlich wie zu unserer Sozialdemokratie, total, oder? Also die haben zwar abgestimmt wenigstens, also die haben es wenigstens mal gelöst und nicht nur im Einvernehmen halt die schlechtere Option gewählt, aber die stehen halt auch vor der Situation jetzt die nächsten Jahre.
Ja, ja. Und dann, das ist der letzte Unterpunkt quasi dieses Cold Takes, die FDP, die mir doch noch sehr am Herzen liegt, ja, und die ich auch wieder wählen werde.
Ah, du bist in Deutschland wahlberechtigt?
Ja, ja, genau. Ich warte auf die Briefwahlunterlagen.
Ja.
Die kämpft natürlich, weil in Deutschland gibt es ja die 5%-Hürde, nicht die 4%-Hürde auf Nationalebene. Und wird bitter, wenn sie es nicht schafft. Ich hoffe sehr, dass sie es schafft. Ich glaube, das Land braucht eine liberale Partei, eigentlich eine starke liberale Partei. Ich glaube, das kann man im Moment ausschließen, dass es stark wird. Wenn es noch ein Wunder gibt, können sie vielleicht mitregieren, je nachdem, wie stark die Große Koalition wird oder wie schwach. Mhm. Also vielleicht in einem Paralleluniversum würde die FDP Königsmache sein. Ich glaube es leider nicht, aber auszuschließen ist es auch nicht. Und dann muss man schauen, wenn man in der außerparlamentarischen Opposition landet, wie die Konsolidierung aussieht. Und wenn man gerade so reinkommt, dann muss man natürlich auch die Schlüsse daraus ziehen, dass man jetzt sich mehr als halbiert hat. Ja. Mhm.
Naja, das ist halt liberal in Regierungsverantwortung in schwierigen Zeiten.
Total.
In einer linken Mehrheit, es ist natürlich schwierig. Aber ich glaube auch, der Lindner war ja mal richtig cool eigentlich. Also jetzt programmatisch nicht immer, ich bin jetzt nicht immer der größte Fan der FDP, aber so vom Vibe her und vom Wahlkampf her war er schon also was Neues und sehr startupig und sehr cool. Bei diesem Stil bleiben sie auch im Wahlkampf. Aber es hat sich schon ein bisschen überlebt durch diese Demütigung mit dem Entlassenwerden und so weiter. Also ich verstehe es schon. Ich habe vor ein paar Wochen war ich in Gummersbach bei der Naumann-Stiftung von der FDP. Also sowas, was für uns die Parteiakademie ist, haben die auch, aber mal 100, was Ressourcen angeht. Die haben da ein Hotel, das auf einem Hügel ist. Also die sind jetzt Berg, aber nach österreichischem Verhältnis ist der Hügel. Ja, Hügel. Und die sind auch also so vorsichtig optimistisch. So jeder muss es ein bisschen glauben natürlich auch. Und jeder weiß, dass es geht. Aber dann habe ich mir die Plakate angeschaut, da war ich gerade in Gummersbach, wo wir die Präsentation geschaut haben. Und ich bin mir nicht sicher. Ich finde, alles lässt sich ändern, ist ein geiler Spruch. Mhm. Das Blöde ist, diese Unterplakate, die auch cool sind, so wie Schulden, Kinderhaften für ihre Eltern oder so, das zahlt alles nicht auf Veränderung ein. Bin echt gespannt, ob das Momentum da ist.
Wollte ich dich eh noch fragen, wie du als Experte die Plakate von der FDP bewertest. Weil ich habe auch, zuerst habe ich mir ein bisschen schwer getan und dann habe ich gedacht, eigentlich sind sie von der Idee, glaube ich, gut. Ich weiß nur nicht, ob sie in der breiten Bevölkerung die Leute abholen.
Mhm. Ich glaube, das ist ja was wir die Tage nach dem aus der Koalitionsverhandlungen diskutieren. Ich glaube, Liberale können schon belohnt werden für Prinzipien. Ich glaube auch damals, dass es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren bei der Jamaika-Koalition. Sehr ähnlich eben jetzt in Österreich. Mhm. Das hat beide Male nicht geschadet. Zumindest jetzt, wo wir es abschätzen können, während wir reden, auch in Österreich nicht. Und das kann funktionieren. Die Frage ist, ob es im letzten Jahr vor dem Wahlkampf nicht zu spät war.
Das ist nämlich auch meine Theorie, dass die FDP viele Ausfahrten vorher hätte nehmen können, vielleicht sogar müssen. Also es hat ja relativ am Anfang der Zusammenarbeit hat sich der Habeck durchgesetzt mit, wir steigen aus Atomenergie aus, final. Also wir machen nicht Streckbetrieb oder wie es heißt und lassen sie zumindest noch ein bisschen länger am Netz, weil wir halt Notsituationen haben mit Ukraine-Krieg und so weiter. Da hat sich die FDP ja schon schwer getan und dann gab es danach noch ein paar weitere. Dann war der große Haushaltsskandal, weil sie, wie war das, Karlsruhe, also der oberste Gerichtshof hat, glaube ich, gesagt, Leute, so geht es nicht mit den Verschiebungen vom Budget und schwarze Null. Ne, Deutschland hat ja eine Schuldenbremse im Verfassungsrang. Dass sie vielleicht einfach zu spät ausgestiegen sind, aber in meinem Nachhinein ist man immer schlauer. Das trifft auf alles zu.
Aber ich finde, das ist was du kommunikativ leicht lösen kannst, weil ich finde die Diskussion um die Schuldenbremse so spannend, weil wir fordern die ja auch, oder zumindest eine Art der Ausgabenbremse. Und ich muss dann viele meiner tendenziell also so Linksliberalen, so eigentlich links, aber Neos kann man wählen, so der Freundeskreis, dann immer, naja, aber wir wollen ja nicht Züge wie in Deutschland. So quasi, ab da, wo du sparst, sparst du immer bei dem, was ganz, ganz wichtig ist und nie bei dem, was unwichtig ist. Aber ich finde, das kann der Lindner schon ganz gut das erklären, warum man bei einer Schuldenbremse bleiben muss, wo man sparen muss, wo nicht, was die wichtigen Zukunftsinvestitionen wären. Das kriegen die irgendwie programmatisch sehr gut hin. Die Frage ist halt eben, ist es glaubwürdig, ist es zu spät und daran wird es halt ankommen. Und ihr war ein negatives Gefühl. Also,
was den Einzug angeht.
Genau. Hm. Aber gleichzeitig, die FDP ist eine Partei, die zieht nächstes Mal sicher wieder ein. Also es ist wie, wo die Grünen mal rausgeflogen sind bei unserem Wahl jetzt war 17. Also das ist eine Partei, die derart etabliert ist, nämlich auch ideologisch in der Bevölkerung, dass du musst fette Fehler machen, damit du rausfallst, aber du kannst da fast sicher sein, dass du beim nächsten Mal drinnen bist.
Ja, und es ist dann auch eine strukturelle Frage, oder? Und ich hoffe, dass die FDP finanziell gut aufgestellt ist und ein Polster hat, um dann die Strukturen, die sie ja zweifelsohne haben, weil es einfach eine alte Partei ist, in Anführungszeichen, dass sie die bestehenden Strukturen nutzen, um dann aus der außerparlamentarischen Opposition ein bisschen
das ist übrigens Gas dann auch die Aufgabe von den Stiftungen, von den Parteiakademien, weil die sind auf zwei Legislaturperioden ausfinanziert immer. Das habe ich ganz spannend gefunden. Das heißt, letztes Mal, wo die FDP in der Außerparlamentarischen war, das Hotel in Gummersbach, wo die FDP-Stiftung sitzt, das hat offen. Also das ist immer ausfinanziert auf zwei Legislaturperioden und erst wenn du das zweite Mal nicht reinkommst, dann hast du kein Funding mehr.
Und dann hast du ein Problem, ja.
Ja.
Das, ja. Okay, bis dahin ist es ein weiter Weg.
Ja,
ja, also wir bleiben gespannt. Deswegen sehr kalt die Annahme, dass es die große Koalition wird, was in Deutschland natürlich auch Stillstand bedeutet, leider. Und wenig Reform, aber so sind die Mehrheiten oder so werden die Mehrheiten wahrscheinlich sein. Mhm. Cold Take, Stefan Schett.
Sehr, sehr ähnlich, aber auf Österreich bezogen, könnte man aber genauso gut auf Deutschland übertragen, glaube ich. Es wird schon wieder nicht das Jahr der Linken, ist mein sehr kaltes Take. Und ich finde es, also warum es nicht 100%, sondern 90% wahrscheinlich ist eigentlich wäre ja die Situation da. Also in Zeiten von hoher Inflation, das jetzt hat sich wieder ein bisschen beruhigt, aber quasi wirtschaftskrisenmäßig sind wir noch da. Mhm. Es ist ja noch nicht aus dem Bewusstsein heraus, Arbeitslosigkeit steigt. Es wäre ja viel da für sowas wie eine Arbeiterpartei. Das Blöde ist, das ist die SPÖ nicht mehr. Und von den Wähler her ist es die FPÖ.
Total.
Wobei sie die auch nicht so inszeniert. Das ist eher kleiner Mann und das ist eher Anti-Eliten, aber nicht, wir sind für die Arbeiter da oder für irgendwie Wirtschaftspolitik oder so. Das heißt, da ist ein Vakuum, das einfach ungenutzt bleibt. Und de facto sind es eigentlich, also wenig überraschend, dass ich es sage, wir als Neos, die halt die Arbeiterpartei sind mit, wir wollen Steuern auf Arbeit senken. Das wäre das einzig Richtige für Arbeiter momentan. Aber hat keine Mehrheit gegeben.
Ja.
Und ich glaube, die Grünen können auch nicht davon profitieren, wenn jetzt Blau-Schwarz kommt. Also wir nehmen jetzt auf, bevor das fix ist, jetzt momentan verhandeln die. Aber ich gehe mal davon aus, ob vor oder nach einer Neuwahl, ist dann eigentlich wurscht. Das ist die Mehrheit, die wir haben. Aber die können das nicht wirklich nutzen, weil sie einfach keine kommunikative Methode dagegen haben, gegen so eine Regierung vorzugehen. Das heißt, sie werden viel mit Shaming arbeiten, so quasi, wie du vorher gesagt hast, mit Nazis arbeitet man nicht zusammen und wehe, man stimmt mit dieser Regierung, egal was sie vorlegt, egal wie sinnvoll.
Fundamental Opposition.
Genau. Aber halt so hart auf Werte basiert, die in Zeiten von Wirtschaftskrisen keinen interessieren. Und ich würde ja gerne die ganze Zeit wertebasierte Kommunikation machen und über abstrakte Dinge wie Demokratie und Freiheit reden. Das Blöde ist, ab da, wo alles zu teuer ist und das Leben schlechter wird, interessiert das, glaube ich, zu wenige.
Ja, und es ist bei den Grünen auch spannend. Ich glaube, die Grünen, und es wird jetzt auch ein bisschen abstrakt, die Grünen können die Wähler erst abholen, wenn sie bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide weit genug oben sind. Aber wenn die Grundbedürfnisse in Gefahr sind und man sich ein bisschen weiter unten auf die Pyramide bewegt, nämlich es ist einfach teuer zu leben, man kann sich nichts mehr leisten, Energiepreise, soziale Spannungen, all diese Sachen, da greift der USP, der Unique Selling Point der Grünen noch nicht. Nämlich wir haben eine Klimakrise, gegen die wir was tun müssen. Ich glaube, sie mobilisieren ihre Leute erst aus, wenn alles andere einigermaßen passt. Mhm. Und das hat man jetzt in den letzten Jahren auch gesehen. Wir hatten Corona-Krise, wir haben Teuerung und da tun sich die Grünen dann einfach schwerer. Und im Umkehrschluss, wenn sie aber Und ich glaube, das hatten sie beim letzten Wahlkampf, weil da hatten sie ein sensationelles Ergebnis mit wie viel? 13, 14 Prozent?
Ja, wenn es nicht sogar 15 waren, aber ja, so
sehr stark. Und ich glaube, da waren sie schon am Rande der Ausmobilisierung. Also ich glaube, das grüne Klientel ist Hausnummer 15 Prozent. Da haben sie einfach ihren Sockel und ich glaube, es ist schwierig für sie noch weiter darüber hinaus zu gehen, weil sie halt doch ein bisschen ja, diesen grünen Anstrich haben, den sie halt in Deutschland genauso haben. Und es ist schwer, abgesehen von diesen grünen Kernthemen, Umwelt, Nachhaltigkeit und so weiter, Mobilität, noch Leute zu gewinnen.
Mhm. Wobei, ich glaube, wer da auch im Nachhinein unterschätzt wird, ist Eva Klawiczny, die ja die Grünen komplett von Inhalten entkoppelt hat. Also das ist ja eigentlich sehr negativ. Ich finde, der Werner Kogler, man kann viel an Kritik üben, aber was er geschafft hat, ist, die Grünen haben jetzt ein inhaltlich relativ klares Profil, das man nicht mögen muss, aber für die Zielgruppe passt es ganz gut. Und die Eva Klawiczny-Plakate waren halt eher so, es ist irgendwie cool, grün zu sein, es ist so eine linke, urbane, junge Bubble und da ist man halt gern dabei. Also, wo ich in Salzburg in die Schule gegangen bin, haben viele in meinem Umfeld grün gewählt, aber nicht, weil sie links waren, überhaupt nicht, sondern weil es halt irgendwie so, es hat sich richtig angefühlt, das war irgendwie nett. Und ich glaube, mit Marketing kannst du schon viel machen. Aber wie du sagst, du brauchst dafür gute Zeiten. Also die Leute dürfen halt keine ernsten Probleme haben. Und ich finde das ja auch ein Problem, weil mir ist Klima auch extrem wichtig. Das haben wir einfach mit den Grünen gemeinsam. Policymäßig nicht immer, aber das Anliegen schon. Aber ab da, wo du halt ernste wirtschaftliche Probleme hast oder keinen Arzttermin kriegst oder fürs Wohnen zu viel ausgibst, ist das halt nicht das Wichtigste. Und ich kann es mir anders wünschen, weil de facto ist es eines der wichtigsten Themen in unserer Zeit, aber mit Belehren kommst du in einem Wahlkampf nicht weit.
Total, total. Und man sieht es, finde ich, auch global, dass China, Indien, da werden sich die Leute irgendwann ums Klima Gedanken machen, also die breite Bevölkerung, aber halt erst, wenn sie einen gewissen Wohlstand erreicht haben, um sich den Luxus in Anführungszeichen leisten zu können, sich über solche Themen Gedanken zu machen. Aber wenn du dich in den Ländern teilweise oder mehrheitlich wahrscheinlich fragen musst, wo kommt eigentlich mein Essen her und beziehungsweise wie kommt Essen auf meinen Tisch, kannst du dir den Luxus nicht leisten zu sagen, boah, ich möchte aber gern, dass das Essen, das auf meinen Tisch kommt, nachhaltig produziert ist.
Ja, voll.
Ist einfach nicht drin.
Hauptsache, ich habe Essen erst einmal.
Ganz genau.
Wobei China ja eigentlich beides gleichzeitig macht, also sowohl Wohlstandsexplosion als auch der Ausbau von Wasser und Solarkraft ist ja irrsinnig arg. Ja. Also ich bin einmal sehr kritisch, wenn ich irgendwo liest, da wird ein neues Kohlekraftwerk in diesem Jahr aufgesperrt, wird sicher dieses Jahr auch passieren. Aber gleichzeitig macht halt China in einem Jahr mehr Solarkraft neu auf als die USA in ihrer Geschichte. Also schon cool.
Andere Hausnummer, ja, total. Zurück zu deiner ursprünglichen These, beziehungsweise eine Gegenfrage dazu, wird es eine Linkspartei in Österreich geben?
Du meinst so BSW-mäßig?
Ja, wird sich ein linker Flügel in der SPÖ abspalten, um eine wirklich links, nennen wir sie marxistisch, kommunistische Partei zu gründen, die in irgendeiner Form aus einer Enttäuschung heraus vielleicht auch von dem nicht zustande kommen der Koalition jetzt das Licht der Welt erblickt?
Ja, dieses Jahr nicht. Wobei in Wien gibt es ja. Also in Wien haben sie ja diverseste Linksparteien zusammengeschlossen mit der KPÖ als quasi Zugpferd zu Links Wien. Die haben es nicht in den Landtag geschafft, aber in ein paar Bezirke haben es Mandate. Also natürlich vor allem die innerstädtischen. Und ich glaube, die treten wieder als links an. Zumindest schaut es jetzt danach aus. Vielleicht schaffen sie es. Also es sind in Umfragen stärker als das letzte Mal. Also wird wahrscheinlich knapp. Aber das ist meistens eher so, es gibt so viele Splittergruppen, dass da nur ein paar frustrierte linke SPÖler weggehen aus ihrer Partei und nicht so eine SPÖ-Abspaltung wirklich. Also so der Rudi Fussi jetzt versucht mit Neue Rote, das war jetzt weniger klassische Linkspartei mit Richtung Klassenkampf, sondern eigentlich weniger links als die echte SPÖ, sondern halt teilweise wirtschaftsliberal und teilweise echt konsensfähig. Aber dass da jetzt nur ein Flügel sich abspaltet, halt in nächster Zeit für ausgeschlossen, weil für Klassenkampf kannst du beim Andi Babler bleiben.
Ja, nur die Frage wäre, kann Andi Babler den Klassenkampf in der jetzigen SPÖ machen oder gibt es da intern dann schon zu viel Gegenwind, um das Klassenkampfthema so laut zu trommeln, wie er und die Leute, die ihm nahestehen, das gerne möchten? Und ich glaube aber so oder so, also entweder ob es passiert oder auch wenn es nicht passiert, gebe ich dir bei deinem Take recht, es wird nicht das Jahr der Linken werden. Ja.
Und der Babler hätte ja dieses Timing schon verpasst, wenn das ein Problem gewesen wäre. Also ab da, wo du in Koalitionsverhandlungen wirklich so arg scheiterst, dass du nicht regierst und die von dir am meisten gehasste Mehrheit jetzt kommt, weil du immer wieder neue Steuern, also jede neue Sitzung eine neue Steuer mindestens. Hm. Spätestens ab da wäre es eigentlich Zeit, dass die, die sich da beschweren, einmal aufstehen. Also ist für mich wirklich überraschend, weil ich bin ja in einer Koalition in Wien mit der SPÖ Wien. Und alleine was den Stil angeht, also komplett weg von Policy, da ist man sich natürlich uneinig als Parteien, das ist ja auch voll okay. Aber allein vom Verhandlungsstil hätte ich mir da irgendwie so viel mehr erwartet. Ich habe eigentlich am Anfang erwartet, dass die ÖVP schwieriger ist.
Mhm. Ich glaube viele, aber ja.
Okay, es wird nicht das Jahr der Linken,
da sind wir uns einig. Ein Jahr der Überraschungen auch. Ja. Das kann man jetzt schon sagen, ja. Mein zweiter Cold Take, der ist ein bisschen deprimierend, kann man wahrscheinlich sagen. Konflikte im Nahen Osten werden auch 2025 andauern.
Oh, das ist wirklich sehr kalt.
Ja, und es ist natürlich der Wunsch ist, dass ich mich irre. Mhm. Aber ich habe es deswegen mit reingenommen, weil wir jetzt Syrien gerade ganz aktuell haben, wo man natürlich immer hofft, naja, nach Assad kann es ja nur besser werden. Mhm. Und der neue Mann an der Spitze ist Islamist. Wird es wirklich besser? Es ist die Frage, wird es schlechter? Mhm. Vielleicht bleibt es gleich, aber es kann halt auch schlimmer werden. Ne? Ich glaube, schlimmer geht immer.
Ja.
Und genau, Nahe Osten auch deswegen, weil natürlich Israel-Palästina immer noch brisant. Dann hat man die ganzen Verwicklungen mit Russland, die natürlich im Nahen Osten auch gerade in Syrien noch viel zu sagen hatten. Die Türkei, die Kurden und so weiter. Das ist ja ein Geflecht an Playern, die da mitmachen. Und ich fürchte, so sehr wir uns das alle wünschen, dass 2025 dass es da mal wirklich einen Ruck gibt und sich was tut, glaube ich, wird das nicht passieren.
Mhm. Glaube ja. Also ich glaube, es wäre immer ein Hot Take zu wetten, dass Frieden im Mittleren Osten einkehrt in einem Jahr. Aber ich glaube, es liegt vor allem an dieser Situation rund um Israel, sage ich mal. Also gibt jetzt mehrere Staaten, die da irgendwie involviert sind. Und da halt um die Frage, ob es ein Friedensabkommen gibt, mit dem Israel leben kann. Und es schaut nicht danach aus. Also, ja. Und verstehe ja, also ab da, wo, also jetzt gar nicht zu sehr Seiten beziehen in dem kompliziertesten Konflikt aller Zeiten in diesem Podcast, aber solange halt die Geiseln nicht freikommen und du weißt, dass in ein paar Jahren wieder Krieg ist, kannst du kein Friedensabkommen unterschreiben.
Ja.
Es wird echt schwierig.
Und ich weiß leider nicht mehr von wem, aber es war ein sehr schlauer Mensch, mit dem ich im Rahmen einer Uni-Arbeit drüber gesprochen habe. Der meinte, und ich sehe das auch so, man wird den einen Konflikt, egal in welchem Land, im Nahen Osten nur lösen können, wenn man eine quasi Konferenz macht, um alle Konflikte im Nahen Osten zu lösen, weil es ist eigentlich wie ein Flächenbrand. Also selbst wenn du den Israel-Palästina-Konflikt löst, hast immer noch nicht die kurdische Frage gelöst, hast immer noch nicht das Problem in Syrien gelöst, im Iran. Und man wird es nur lösen können, wenn man wirklich alle mal an einen Tisch bringt. Und ich meine, das ist Wunschdenken für vielleicht in 40 Jahren, wenn wirklich der Konflikt plakativ gesagt ausgeblutet ist. Im wahrsten Sinne, dann wird man vielleicht irgendwann mal eine Konferenz machen und sagen, so, und jetzt lösen wir den Konflikt in aller Ruhe mit allen Beteiligten so, dass wir einen Konsens finden oder zumindest einen Kompromiss, mit dem alle leben können. Und anders wird es wahrscheinlich nicht gehen, ne? Weil du löschst ein Feuer und das nächste lodert eigentlich schon im Nachbarland. Und ich glaube leider, dass das die Realität ist und auch erstmal bleiben wird.
Ich habe zwei Antworten darauf. Mhm. Die zweite kommt aber später bei meinem Hot Take, weil das damit zu tun hat.
Okay.
Aber die andere ist, ich glaube, die Staaten des Nahen Ostens sind ja historisch, also einerseits nicht gut darin, Frieden zu finden, aber schon gut darin, sich an Tische zu setzen und miteinander zu verhandeln, wenn es um Geopolitik geht. Und ich glaube, das Potenzial für diesen Tisch, das gäbe es, wenn nicht Russland gerade wäre. Oder, also wenn du es jetzt wertneutral sagst, oder die Blockbildung, die wir erleben zwischen dem Westen und den Autokratien, die halt alles querfinanzieren, damit möglichst viel geschossen wird.
Ja.
Also ich glaube, wenn der Iran jetzt nicht sehr abhängig von Russland wäre, dann wäre das zum Beispiel viel realistischer. Oder Saudi-Arabien von den USA. Mhm. Wenn die rein regionale Interessen hätten, ginge das wahrscheinlich, weil die meisten haben Interesse an Frieden und stabile Beziehungen. Und gerade in so Glaubensfragen glaube ich, dass die meisten, auch religiösen Herrscher, zumindest pragmatisch genug sind, mein Nachbarland darf eine andere Religion haben, wenn ich keinen Krieg habe. Und damit ginge es schon. Aber das ist natürlich 20 Wenns weg.
Genau. Und vielleicht machen wir kleine Fortschritte im Laufe des Jahres. Ich glaube, es kommt auch wirklich darauf an, wie es in Russland und wie es mit Trump weitergeht. Mhm. Also ich glaube, Trump hat da schon gerade, was Israel angeht, ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Aber ein Jahr geht so schnell vorbei und es kann auch so viel passieren. Deswegen glaube ich leider, dass der Nahe Osten im weitesten Sinne unverändert bleiben wird. Leider. Mhm. Mit einem großen Leider am Ende.
Wobei zu dem Syrisch macht, habe ich nur eine Nachfrage an dich, weil es ist wahrscheinlich eher ein Beweis für meine komische Twitter-Bubble als für irgendwas, was wirklich in der Realität abgeht. Aber der hat ja so ein komisches Rebranding gehabt. Also vor ein paar Jahren war das ein islamistischer Rebellenführer und jetzt wird der Bart immer kürzer, jetzt lässt er sich mit so Büchern wie Why Nations Fail ablichten und so quasi ein neoliberaler Islamist.
Okay.
Und so diese Tech-Bro-Bubble rund um Elon Musk und so weiter, die teilen das so als Beweis dafür, ja, der macht jetzt einen religiösen Staat, aber sonst wird alles okay. Also so quasi, wenn dir egal ist das und dann furchtbare Punkte aus dem religiösen Staat, dann wird das ein neues Wirtschaftswunder. Kommt das bei dir auch an?
Gar nicht, okay. Gar nicht. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge, wenn wir nur unsere beiden Twitter-Accounts nebeneinander legen und schauen, in was für Blasen wir da drin sind. Sowas kam mir noch nicht unter. Ich glaube, es ist erstens zu früh, da eine Prognose abzugeben, was ihn als Person angeht und seine Policies, nennen wir es jetzt mal so. Ich glaube halt, sobald du ein derart politisch-islamistischen Grundkurs verfolgst, tue ich mir schon mal schwer, das mit Wirtschaftswunder in Einklang zu bringen, weil dann sind schon mal 50% der Bevölkerung, nämlich Frauen, schwierig. Und vielleicht bin ich verblendet, aber ich glaube, so ein richtiges Wirtschaftswunder und eine strahlende Nation kann nur gelingen, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, und es wird halt durch Unterdrückung, die es in irgendeiner Form geben wird, wenn er Islamist ist, nicht gelingen können.
Ja. Das ist also die Grundsatzfrage. Es gibt ja so diesen einen quasi libertären Zweig, der denkt, wirtschaftliche Freiheit und politische sind komplett entkoppelt. Und so quasi das Pinochet-Modell mit mir ist egal, ob es eine Diktatur ist, Hauptsache der freie Markt ist gewährleistet. Und die Gegenthese dazu ist eben, hat nie funktioniert. Und so bin ich genau bei dir. Also ich habe auch keinen besonderen Optimismus für Syrien. Ich würde mich aber trauen, so ist jetzt schon ein milder Take, das ist kein Cold Take, aber dass es nicht schlechter wird als unter Assad. Weil ich glaube einfach, dass Kriegsmüdigkeit und eine neue Herrschaft, die Toleranz für jede Unterdrückung, die neu ist und quasi die noch nichts getan hat, steigert. Und da werden wir jetzt erst einmal, glaube ich, sehen, dass kurz besser wird. Schauen wir mal, ob es langfristig besser wird, aber kurz wird es besser.
Ja, weil er sich natürlich auch international bzw. in seiner unmittelbaren Nachbarschaft erstmal zurechtfinden muss und wahrscheinlich allein deswegen etwas gemäßigter auftreten muss. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie die Beziehung zu Russland in Zukunft wird, zwischen den beiden Staaten, überhaupt keine Ahnung. Aber ja.
Ja, wahrscheinlich schlecht. Also die haben schon russische Luftschläge abgekriegt, die jetzt in der Macht sind. Also würde mich wundern, wenn die gute Freunde wären.
Ja, und Fun Fact dazu, vielleicht letzter Punkt. Assad ist ja jetzt in Moskau, Gerüchten zufolge, oder wahrscheinlich ist es auch schon von irgendjemand offiziellen bestätigt worden, und möchte dort wieder als Augenarzt praktizieren.
Aha.
Ja, er möchte dort eine Augenklinik eröffnen und praktizieren.
Hast du es nicht mitgekriegt, dass Assad vielleicht vergiftet worden ist?
Nee.
In Moskau vergiftet worden ist, das Letzte, was ich gelesen habe. Das war im Guardian vor ein paar Tagen.
Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ah ja, schau mal. Okay, dann gut, vielleicht nicht. Vielleicht
falls er überlebt, wieder vielleicht Augenarzt.
Okay, darauf können wir den Punkt, glaube ich, beschließen und mal schauen, ob irgendwo eine Augenklinik in Moskau eröffnet wird, die den Namen Assad trägt.
Wo Jan Masalek dann hingeht.
Genau. Und sich die Augen lasern lässt. Ja.
Also mein nächstes Cold Take wäre, und ich glaube, es ist cold, die KI-Bubble platzt nicht. Also quasi, dass KI weiterhin die Technologie unserer Zeit bleibt. Es ist auch anders als Krypto, weil darüber haben wir es die ganze Zeit gesagt, oder das habe ich nie geglaubt. Weil ich finde, der Unterschied zwischen Krypto und AI ist so, beide schreiben es überall hin. Also quasi jeder ist jetzt KI-Beauftragter, der vorher Krypto-Spezialist war. Aber du kannst wirklich was total Sinnvolles damit machen und du verstehst sofort, warum. Also jeder, der mal versucht hat, Bitcoin zu verstehen, muss erst einmal wirklich viel Aufwand reinstecken, um zu checken, ob es einen Mehrwert hat. Und das ist eine hoch umstrittene Frage. Und auf der anderen Seite, wer mit ChatGPT spielt, das fühlt sich an wie Magie beim ersten Mal, wenn du das machst.
Absolut.
Und ich glaube, dass da schon ein paar Banger dieses Jahr noch kommen. Also die Innovationskraft der Großen wird ausreichen, damit diese Bubble nicht platzt. Kann man natürlich Bubble nennen, das finde ich schon okay. Aber meine große Frage ist nur, welche großen Player dann am Ende übrig bleiben. Weil zum Beispiel Apple hat ja KI sträflich verschlafen, finde ich.
Mhm. Ah, da kennst du dich viel besser aus, deswegen würde ich sagen, ja, nächster Punkt. Nein, ich glaube, Ich glaube das absolut auch. Also aus meiner Sicht ist der Take auch sehr kalt, weil du, und ich glaube, das meintest du gerade, im Gegensatz zu Bitcoin, das immer so ein bisschen im luftleeren Raum, und ich kenne mich wirklich nicht aus, aber auch nicht gekoppelt an irgendeine harte Währung, also weder an Gold, weil der Dollar ist ja an Gold gekoppelt und der Euro ist vermutlich auch an irgendwas gekoppelt, wahrscheinlich an andere internationale Währungen.
Ist das so?
Boah. Halbwissen, aber zumindest...
Will ich jetzt nicht bestätigen, falls es falsch ist.
Ja, auf jeden Fall sind das Dinge, die sich bewährt haben, die man anfassen kann. Mhm. Und Bitcoins kann man irgendwie nicht, sind nicht ganz greifbar. Und KI ist aber total greifbar, nämlich sobald du sie das erste Mal verwendest, entweder ChatGPT oder Midjourney für Bilder, die irre gut sind mittlerweile. Du kannst sie nutzen und hast danach was in der Hand. Ja? Du kannst dir... weiß ich nicht, wenn du bei ChatGPT reinschreibst, gib mir die Zusammenfassung von wie funktioniert ein schwarzes Loch, dann kriegst du da wahrscheinlich eine recht lange Text, einen Textblock, und dann kannst du noch dreimal sagen, mach's mir einfacher oder mach's mir komplizierter oder gib mir Formeln dazu, und du kriegst jedes Mal was du in der Hand halten kannst, ja. Und das finde ich irre faszinierend, und ich glaube, wir sind erst am Anfang, und es ist wahrscheinlich eher eine exponentielle Steigerung, die da jetzt gerade Anlauf nimmt und erst richtig Fahrt aufnehmen wird. Also Blick in die Glaskugel, keine Ahnung, was irgendwann am Ende des Tages mal damit machbar sein könnte. Antwort wahrscheinlich fast alles.
Ja, wahrscheinlich. Also es gibt ja jetzt schon so medizinische Durchbrüche dadurch. Es gibt KIs, die sehr gut darin sind, neue Proteine zu entdecken und zu sagen, was man mit ihnen macht. Was cool ist, wenn du Krankheiten bekämpfen willst. Also ich glaube, das wird technologisch, bin ich ja totaler Optimist, politisch auch, aber wird ein bisschen schwieriger dieser Tage. Aber technologisch bin ich total überzeugt, es wird ein geiles Jahr.
Mhm. Und wie siehst du die Angst, die manche Leute vielleicht berechtigterweise haben? Ich bin mir unsicher, wie ich dazu stehe, ob wir irgendwann bei Skynet und Terminator landen, wenn wir die KI zu lange KI sein lassen.
Also das überschreibt natürlich auch meine Kompetenz. Aber ich glaube nicht, weil... Es fehlt einfach vielen an der Vorstellungskraft, wie so ein eigenes Bewusstsein von der KI ausschaut. Und irgendwann muss ja die KI dann quasi beschließen, was gut und was schlecht ist, anhand von einem Wertesystem. Und das, worauf es aufbaut, ist ja alles menschlich. Also der wenigste Content, den man KIs gibt, sagt, Menschen sind schlecht und du musst die töten oder so. Außerdem, die meisten Maschinen, die du mit einer KI steuern kannst und die jetzt wirklich quasi die Hardware wären für so ein Worst-Case-Szenario, brauchen Strom und eine Steckdose. Und die kannst du abstecken. Also ich glaube, es gibt schon extreme Risiken, aber die sind mehr algorithmisch. Also so quasi, wenn es jetzt eine KI gäbe, die den Twitter-Algorithmus manipulieren kann oder so, das wäre schon arg. Aber das reale physische Risiko einer KI sehe ich momentan nicht.
Also du siehst, ich hoffe, du hast recht. Das Risiko, Hypothese, die KI hat Zugang zum Koffer mit Atomwaffen und würde die zünden, weil sie eine Bedrohung sieht, und kein Mensch ist quasi zwischengeschaltet und kann es verhindern.
Gut, aber die Entscheidung dürfen wir als Menschen heute nicht treffen. Also da muss immer einer im Raum sein, der sagt, Atombomben müssen von Menschen bestätigt werden. Aber ja, daran glaube ich. Also,
ja, ich hoffe es auch.
Muss man gar nicht gescheit sein, um das einzusehen.
Ja, ja.
Und übrigens, das wäre ein Take, wenn wir am Ende des Jahres darauf zurückschauen, hoffe ich, dass das wahr bleibt.
Ja, bitte. Sehr gerne. Und ansonsten bin ich auch total gespannt. Und ich glaube, die unmittelbare Gefahr, die künstliche Intelligenz gerade hat, ist, dass wir auch plakativ ausgedrückt ein bisschen verdummen, weil wir Dinge aufhören zu hinterfragen und ein bisschen denkfaul werden. Wir beide sind noch aus einer Zeit, kommen noch aus einer Zeit, wo man an der Uni noch Seminararbeiten mit der Hand am Arm geschrieben hat, also zumindest
vor dem Krieg.
Genau, mit der Schreibmaschine. Und es wird jetzt teilweise, glaube ich, gar nicht mehr gemacht, dass man Seminararbeiten schreibt, weil unmöglich ist zu kontrollieren, ob sie mit KI geschrieben sind oder nicht und halt abweichende Methoden davon als Prüfung herangezogen werden. Und es hat natürlich auch außerhalb der Universität irgendwie seine Anwendung, wenn du nur noch die KI nutzt, um dir Dinge ausspucken zu lassen und gar nicht mehr hinterfragst, stimmen die? Also die Verifizierung fällt irgendwie flach, sondern du nimmst es nur noch für gegeben an, akzeptierst, dass die KI schlauer ist als du selbst, was sie einfach ist, weil die KI hat Zugang zum Internet, immer.
Ich meine, und ich auch.
Aber langsamer, ja. Genau. Und da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass wir aufhören, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen.
Das sehe ich gar nicht, weil das hat man ja fast vor jedem Medium gesagt. Also es gibt ja diesen berühmten, so ein berühmtes Zitat von Sokrates, der ja befürchtet hat, jetzt wo alle niederschreiben, was sie denken, werden sie aufhören, selber zu denken und sich Dinge zu merken.
Okay, so alt schon die Idee.
Ja, wir können uns halt immer nur Dinge merken.
Ja.
Und es hat es vor der Zeitung gegeben, also alles, was geschrieben ist, vorm Radio. Dann hat sie das Radio durchgesetzt und hat gesagt, na, Fernsehen, aber das ist verblödet, weil du bist ja gar nicht mehr quasi dabei, weil ja alles für dich gemacht wird mit deinen Sinnen. Und de facto war es immer okay. Also es ist ja eine neue Form der Medienkompetenz, das schon. Und da mache ich mir nur Sorgen um die Babyboomer, weil die, also ich sehe das selber, in meiner Familie ist schon jemand auf mich zugekommen und hat mir ein so offensichtliches KI-Bild gezeigt. Also so nicht korrekte Anzahl von Fingern und Zähnen und offensichtlich animiert und eine sehr unrealistische Situation und hat nicht gecheckt, dass es KI ist.
Mhm.
Und das macht mir schon Sorgen, weil wir haben das von Anfang an mitbekommen und da gibt es jetzt folgende Dinge, um das zu erkennen. Und da hat man irgendwie so ein Radar. Oder ganz oft kommt jetzt so die Frage, ist das KI oder echt? Das ist gerade so im Kommen, so wie damals so, ist das Tagespresse oder wirklich?
Ja,
und
ja.
Jetzt ist es so, ist es KI oder echt? Aber um die Boomer mache ich immer Sorgen, aber der Rest, also ich glaube, wir werden da neue Form von Medienkompetenz entwickeln und irgendwann ist es normal.
Ja, spannende Anschlussfrage daran werden wir, und ich glaube, wir werden da recht bald an diesem Punkt kommen, dass auch KI-Videos so gut sind, Bilder sowieso, das sind sie jetzt fast schon, KI-Videos so gut sind, dass wir sie nicht mehr von echten Videos unterscheiden können. Und wie kann das als, in Klammer politisch, Klammer zu, Waffe eingesetzt werden?
Also beides ja, glaube ich. Auf der anderen Seite, jetzt sagen es schon lange, jetzt kommen die Deepfakes im Wahlkampf und de facto haben wir noch nicht viel gesehen.
Mhm. Aber vielleicht, weil sie noch zu schlecht waren.
Ja, stimmenmäßig glaube ich nicht. Also ich habe mich schon mit der Software gespielt. Mhm. Ich könnte Deepfakes machen, wenn ich wollte.
Mhm.
Aber, also, tut man natürlich nicht.
Mhm.
Aber es ginge schon. Ich glaube, du musst das halt de facto nicht machen. Weil ab da, wo es zurückfällt oder umstritten ist, hilft es dann immer. Gerade in der EU, es gibt ja den AI Act, der vorschreibt, dass es gekennzeichnet sein muss.
Mhm.
Das heißt, es wäre eine Straftat oder ich weiß nicht, ob es Straf- oder Verwaltungsrecht ist, aber wie auch immer, man muss es kennzeichnen, sonst hat man rechtliche Probleme. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Wenn es wirklich dann so ein Dammbruch ist, dass nur Fake-Videos da draußen sind, die genauso aussehen wie echte Videos, wird man sie neue Regeln überlegen müssen vielleicht oder einfach einsehen, manche machen das mit KI und es ist okay, weil es einfach ein Tool von vielen ist. Persönlichkeitsrechte sind da halt das Wichtige. Ich glaube,
ja.
Du musst halt irgendeine Lösung finden. Kreativität, ja. Und das meiste ist eh strafrechtlich voll irrelevant und mach einfach und spiel die. Aber ab da, wo es darum geht, dass ich nicht Herbert Kickl beim Hitlergruß manipuliere,
ja.
Ab da wird es echt relevant, dass wir Regeln dafür haben.
Total. Aber
ich glaube, da sind wir eh immer schnell. Die EU, wenn sie eines gut kann, dann ist es, sowas zu antizipieren und zu regulieren, bevor wir irgendjemanden haben, der es macht.
Mhm.
Also bin ich gar nicht so pessimistisch.
Ich denke es gerade in der Wahlkampflogik, wo jetzt, weil wir das aktuell haben, dass Elon Musk offensichtlich ein großes Interesse hat, dass die AfD die Wahl in Deutschland gewinnt. In einem Land, wo es nicht so stark reguliert ist, halt solche Fake-Videos kursieren und diesen Videos viele Leute auf den Leim gehen. Und was das dann bedeutet für Wahlkampf, für politische Kommunikation und für, weil wenn sie irgendwann so echt sind, dann und die Botschaft mal draußen ist, keine Ahnung, ein absolut gemäßigter Politiker hat Hausnummer den Holocaust geleugnet und das Video ist so gut, weil du gerade Hitlergruß angesprochen hast und zeigt auf diesem Video den Hitlergruß und es ist wirklich täuschend echt und man kann es nicht mehr unterscheiden. Wie lange dauert es, bis diese Fake News gesehen werden und wenn sie gesehen werden, ist es dann nicht schon zu spät, bis sie richtig gestellt sind?
Bin ich auch nicht so pessimistisch,
nein.
Weil ich glaube, wir sind ja jetzt schon in einer ähnlichen Dynamik, was geschriebenes Wort angeht.
Mhm.
Also, wenn du da Facebook-Feeds in Österreich anschaust, da sind ja so viele Bullshit-Blogs, die ausschauen wie echte Medien
okay.
und irgendwelche rechten Narrative verbreiten, irgendwelche Verschwörungstheorien, ganz Telegram eigentlich. Da ist schon so viel im Umlauf, dass einfach großes Risiko da ist. Und ich glaube, eine gewisse Bubble hat sich radikalisiert und ist quasi weg. Die haben nichts mit der Realität zu tun, die haben wir verloren. Aber es ist nicht demokratiegefährdend. Und ich glaube, der Rest ist so, wieder wie meine Familie, nicht besonders geschult mit neuer Medienkompetenz. Meine Mama, wenn sie sich nicht sicher ist, die schickt mir den Link und fragt, ob das echt ist.
Und Daumen hoch, Mama-Chat. Ja. Alles richtig gemacht. Wenn man sich unsicher ist, einfach fragen.
Genau. Ja. Und oder auch, wenn ich mal unsicher bin, was ja auch vorkommt, ich weiß auch, wenn ich fragen muss oder so, ob irgendwo was bestätigt ist oder so. Mhm.
ChatGPT.
Nein, Menschen. Und das wird sich halt wahrscheinlich auch bei Videos zeigen. Also ich glaube, mittlerweile der Großteil der Gesellschaft weiß, es ist ganz viel Bullshit da draußen und man kann sich nicht ganz sicher sein, was alles stimmt. Und das ist schon mal eine gute Erkenntnis, weil ab da bleibst du offen dafür, wie es richtig sein könnte. Dann gilt es nachfragen, guten Journalismus fördern, alles Mögliche. Und jetzt quasi auf die politische Ebene zurück, authentische Politik. Also ab da, wo dann jemand im Wahlkampf wirklich vor dir steht und das ist der, über den du schon 20 verschiedene Videos gesehen hast. Einmal ist er linksextrem, einmal ist er rechtsextrem, ganz oft irgendwelche argen Aussagen. Und dann steht er vor dir und es ist der echte Mensch, den du anfassen kannst und mit dem du reden kannst. Und der sagt dann, wie es wirklich ist aus seiner Sicht. Ab da ist so quasi das Comeback des Authentischen sicher wichtiger, als was du im Internet siehst.
Das Comeback des Authentischen gefällt mir sehr gut.
Ja.
Das finde ich eine sehr schöne Formulierung.
Ja. Also ich glaube schon, dass der persönliche Kontakt wieder wichtiger wird. Also ist auch meine Erfahrung aus dem Wahlkampf im letzten Jahr. Ich glaube, viel von dem, was wir uns so antun mit, keine Ahnung, irgendwelche Twitter-Beefs oder aufwendige Social-Media-Videos zu aktuellen Geschehnissen, das ist alles wichtig und hat schon einen Grund, dass man es macht. Aber im Endeffekt, die Wähler, wo ich weiß, die habe ich geholt, die habe ich alle persönlich gesehen. Also einerseits eigenes Umfeld natürlich, mein eigenes Umfeld kann man immer am meisten holen, aber auch Tür zu Tür und Straßenwahlkampf mit, ah ja, ihr kennt die Neos aus den Medien und Social Media, hier bin ich, ich stehe da, ich spreche jetzt für Neos, was ist dir wichtig, red mal drüber. Ich glaube, das ist immer nur das beste Mittel, um Wahlkampf zu führen und das wird wahrscheinlich wieder wichtiger, weil ab da, wo du einen echten Menschen hast und nicht drumherum die ganzen Fakes, wird es wieder echt in der Politik.
Glaube ich auch, hoffe ich auch und finde ich auch gut so, dass der menschliche Kontakt irgendwie so das zentrale Ding im Wahlkampf ist und auch irgendwie die Motivation, irgendwas zu wählen und das Kreuz bei der Wahlurne dann zu machen, weil man irgendwie Menschen wählen möchte, die Interessen haben, die mit den eigenen übereinstimmen und die auch umsetzen und die glaubhaft vertreten. Ja. Mhm. Und dafür braucht man am Ende einfach immer einen Mensch, der einem Dinge erklärt und für die steht, absolut. Lauwarmer Take Nummer 1 von mir. Bitte festhalten, alle Leute aus Deutschland und Österreich, die zuhören, Atomkraft wird global aus Stadt abgebaut.
Okay, ja, lauwarm. Also einerseits aus österreichischer Sicht natürlich hottest take possible. Also
Kernschmelzen heiß.
Als nächstes sagst du nur, dass wir Gene in Österreich haben.
Was sind Gene?
Verboten. Mhm. Aber ja, halte ich für realistisch, weil de facto, also man kann aus österreichischer Sicht dazu stehen, wie man will und wir haben das mal mit sehr dünner Mehrheit entschieden, dass wir dagegen sind und jetzt ist es in unserer Seele enthalten, aber es ist halt die letzte klimaneutrale Technologie, die richtig, richtig, richtig viel Energie bringt. Ich meine, Wasserkraft ist schon auch cool, aber das hat nicht jeder diesen Luxus wie Österreich.
Ja.
Also ja, sicher. Und ich hoffe sogar, wenn dafür Kohlekraftwerke abgebaut werden.
Ja, absolut. Das ist ja, könnte ich jetzt schon wieder zu einer Schimpftirade ausholen, was Deutschland da gemacht hat. Mhm. Aus der Atomkraft aussteigen und dafür Braunkohle wieder anzünden. Super Idee. Mhm. Ich glaube, es wird auch mit Blick auf die Klimaziele nicht anders gehen, dass man verstärkt auf Atomkraft setzt. Frankreich hat irre viele Atomkraftwerke. Schweiz will wieder bauen oder zumindest nicht abschalten, was mal geplant war. In Finnland sind sogar die Grünen für Atomkraft. Also auch solche Wunder gibt es. Und es wird einfach nicht ohne gehen. Und ich glaube auch, wir brauchen es als quasi Brückentechnologie, wenn wir irgendwann Kernfusion mal auf den Boden bringen wollen. Weiß aber auch, dass Kernfusion seit 50 Jahren immer in den nächsten 20 Jahren Realität wird. Und es wird nicht Realität.
Ja. Es hat es von KI auch geheißen.
Stimmt, guter Punkt. Und wir haben in irgendwo in Frankreich ja ITER, das große Kernfusionprojekt, wo ich weiß nicht, wie viele Staaten drin hängen. Ich glaube, also auf jeden Fall die USA, Frankreich, spannenderweise auch Russland, ich weiß nicht, ob China sogar auch mit drin hängt, also wirklich die Leute, die Interesse haben und wirklich richtig viel Geld haben und da reinbuttern und einen Fusionsreaktor erbauen oder schon erbaut haben. Ich glaube, er war sogar schon in der Testphase. Es würde alle unsere Energieprobleme auf einen Schlag lösen, wenn wir das auf die Kette kriegen, sodass es halt Energie netto positiv ist, weil im Moment muss man, es funktioniert schon, wir können schon Kernfusionen erzeugen, nur wir müssen mehr Energie reinstecken, als wir rausbekommen, weil es einfach so irre energieintensiv ist, um die Temperatur zu erreichen und das stabil zu halten, brauchen wir so ein Magnetfeld, damit das Plasma quasi nirgends aneckt, sozusagen, so erkläre ich mir das als Laie. Ja, ich finde es super, wahrscheinlich 2025 wird es nicht klappen mit der Kernfusion. Mhm. Deswegen wird Atomkraft ausgebaut, einfach weil die Klimaziele genügend Staaten erkannt haben, dass wir einfach zu viel CO2 in der Luft haben und zu viel rausblasen und die Atomkraft das CO2-Problem nicht hat. Die Atomkraft hat andere Probleme, Endlagerung, aber Endlagerung ist, finde ich, ein Problem, das viel größer gemacht wird, als es eigentlich ist. Der durchschnittliche Mensch verbraucht ungefähr eine A4-Seite oder produziert eine A4-Seite Atommüll im Jahr. Es sind 15 Gramm oder sowas, also es ist wirklich wenig. Man kann Dinge recyceln, also man kann auch Brennstäbe neu anreichern und recyceln und so weiter. Spannendes Feld und ich glaube, es ist gut, dass Atomkraft global ausgebaut wird. Deutschland hat sich, glaube ich, von diesem Thema verabschiedet, leider. In Österreich war es 51, 49.
Ja,
damals
sind
schon irre knapp. Nichtsdestotrotz gibt es einen Atomreaktor am Praterstern.
Aha. Ah ja, den ganz kleinen.
Ja, genau, so ein Testreaktor. Und Zwentendorf gibt es ja auch noch.
Ja.
Das heißt, Österreich ist vielleicht mit einem kleinen C im Wasser,
ja.
Im Kühlbecken. Genau, aber das ist mein lauwarmer Take, dass Atomenergie weiterhin eine Rolle spielen wird global. Und ich glaube, es ist auch gut so, weil es einfach CO2-neutral ist.
Aus österreichischem Patriotismus muss ich natürlich ein formelles Gegenargument machen. Mhm. Also persönlich, wie gesagt, finde ich echt okay, wenn andere Staaten das so machen, wie sie wollen. Ich glaube, Österreich ist eh von der Geografie so gesegnet, dass wir es nicht brauchen.
Ja.
Und damit haben wir quasi unsere Pflicht klimatechnisch getan. Mhm. Aber es gibt ja ein paar pragmatische Argumente dagegen. Und ich habe das selber mit einem Abgeordneten von Neos Wien, ich kann mich erinnern, Stefan Gara, unser Klimasprecher, der ist total gegen Atomkraft. Und hat mir auch erklärt, warum. Und neben halt dieser österreichischen folkloristischen Ablehnung gibt es da halt auch gute wirtschaftliche Argumente, weil es dauert halt ewig, so einen Reaktor zu bauen. Und es kostet irrsinnig viel dafür, dass man, wenn wir heute anfangen, in Österreich einen zu bauen, das ist ein Generationenprojekt, bis das fertig ist.
Ja.
So wie wir Dinge bauen und dann verzögern wahrscheinlich zwei Generationen. Und ehrlich gesagt, ist es dann zu spät klimatechnisch.
Ja, ich habe mit Stefan auch schon drüber geredet. Stefan ist ja Physiker, also der kennt sich ja wirklich richtig aus, ein Mann vom Fach. Und ich sehe seine Argumente absolut und kann denen objektiv natürlich auch schwer widersprechen, weil ich weiß, wie gut sich der Stefan auskennt. Ich meine, diese Small Modular Reactors, die SMRs, könnten vielleicht in den nächsten Jahren auch noch an Fahrt gewinnen und mehr werden, weil man die halt in Anführungszeichen im Vergleich zu einem klassischen Atommeiler schnell zusammenbauen kann. Ja, aber da hört dann irgendwann auch mein Wissen auf. Also der Report von der Internationalen Atomenergiebehörde mit wie viel Atomkraft wird ausgebaut 2024 war sehr interessant, den kann ich wirklich empfehlen, weil es echt spannend ist, wie viele Länder, auch gerade so Schwellenländer, auf Atomkraft setzen, weil es einfach für sie was bringt. Und es gibt natürlich noch, in Deutschland wurde dann damals das Argument genannt, dass halt keine private Versicherung an Atommeiler versichert, weil der Schaden gigantisch ist, logischerweise.
Klar.
Und das stimmt natürlich, nur wäre ich als Privatperson bereit, das Risiko zu tragen, wenn ich dafür saubere Energie kriege. Also ich glaube, es ist auch eine Frage, ob die Bevölkerung bereit wäre zu sagen, wenn irgendwas schief geht, wir profitieren so viel davon, wenn es in irgendeinem Land der Fall ist, dass man viel profitiert, in Frankreich wahrscheinlich, dass man dann auch als Kollektiv die Verantwortung trägt und im Zweifelsfall für den Schaden in Anführungszeichen oder für den Schaden gerade steht. Also es gibt definitiv, wie du gesagt hast, natürlich valide Gegenargumente für Atomkraft.
Ein Pro-Argument noch, weil das muss ich eigentlich immer betonen, wenn ich über Atomkraft rede und vor allem, wenn ihr ein Mikrofon vor mir habt. Bei Addendum haben wir damals eine Recherche gemacht, oder wir, meine Kollegen und ich war auch bei Addendum zu der Zeit. Da war eine Aufstellung, wie viele Todesopfer pro, ich glaube, Terawattstunde oder ich weiß nicht, auf welches Maß wir es umgerechnet haben, einer Energie rauskommen. Und da ist natürlich Braunkohle ganz weit vorne, also mit Abstand meisten. Generell Kohle und fossile Brennstoffe, immens viele Todesopfer. Und Atomkraft ist die sicherste Form. Sogar bei Windkraft und bei Wasserkraft
gibt es mehr Tote.
Gibt es mehr Tote, also durch Unfälle oder so, also wirklich durch Lappalien. Mhm. Weil die Bevölkerung hochgerechnet auf die Auswirkungen dieser Technologie, gibt es nicht viele Tote. Mhm. Es stimmt schon, dass so gewisse Erkrankungen durch Tschernobyl angestiegen sind. Das weiß ja jeder und das ist auch nicht falsch. De facto überleben das aber die Leute. Ja. Also die wirklich nachweisbaren Toten von Fukushima sind sehr wenig. Ich glaube, das sind zweistellig.
Ja, ich kenne die Statistik. Ich habe einen Materieartikel drüber geschrieben. Ja. Ich glaube, er heißt Energiewende in Deutschland, ein Nachbar auf Irrwegen, irgendwie so. Und da habe ich die Grafik auch drin. Ja. Und sie ist wirklich beeindruckend, weil Atomkraft ganz unten steht und der Balken total klein ist mit den Toten. Und ja, es gab zwei Super-GAUs. Das eine war Tschernobyl und das ist ewig her. Und es war ewig in Anführungszeichen. Mhm. Und es war ein super alter Reaktor mit schlechten Sicherheitsstandards. Es würde heute technisch wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein, so ein Super-GAU. Und Fukushima, ich meine, Japan liegt auf 4 Kontinentalplatten. Mhm. Ist ein Erdbebengebiet, die sind einfach, haben geografisch leider Pech gehabt. Aber Japan macht heute auch weiterhin Atomkraft und ich weiß nicht, ob sie ausbauen oder zumindest der Stand bestehen bleibt. Und da war doch das Ding, dass der Premier aus dem Wasser in der Nähe von Fukushima einen Fisch gegessen hat, um der Bevölkerung zu zeigen, es ist nicht mehr radioaktiv. Es ist wirklich alles wieder sicher. Ihr könnt fischen in dem Bereich und es passt alles. Also selbst da und Fukushima war, 2011? Mhm. Also es geht dann doch schnell.
Du musst halt ein Atomkraftwerk nicht an die Küste in einem Erdbebengebiet bauen, weil wenn zwei Naturkatastrophen auf einmal kommen, dann ist eher schwierig.
Dann ist blöd, ja.
Aber so moderne Reaktoren haben ja, also jetzt sehr leinhaft gesagt, aber Mechanismen, dass quasi das Kraftwerk zusammenbricht, um die Kernschmelze zu verhindern, bevor sie passiert.
Genau.
Also momentan mache ich mir keine Sorgen, wenn das Vereinigte Königreich zum Beispiel sagt, es will ausbauen. Mhm. So, lieber das als Kohle.
Ja, total, absolut. Also Atomkraft, Daumen hoch von mir. Lauwarmer Take, Stefan.
Also ich habe sie milde Takes genannt. Mhm. Policy des Jahres, das Handyverbot.
In Klammer an Schulen, Fragezeichen.
Ja. Ja. In Klammern, also nicht im Privatleben, das wäre ein Hot Take.
Nicht im Schanigarten.
An Schulen. Weil ich glaube, erstens, ich habe da selber meine Meinung geändert letztes Jahr, einfach weil ich durch NEOS mit 100 Millionen Menschen zu tun habe, die alle Bildung als wichtigstes Thema haben. Und davon ist der Großteil davon überzeugt. Und es gibt also meine idealistischen Gründe dagegen, so in Richtung, ich habe auch ein Handy gehabt und ich war in der Schule und I'm fine, bis persönliche Freiheit und Technologie und so weiter. Es gibt halt richtig gute Evidenz, dass es eine gute Idee ist. Und da meine ich jetzt gar nicht Jonathan Haidt, der sehr technologiepessimistische Bücher schreibt drüber, sondern halt wirklich die Staaten und US-Bundesstaaten oder bis zu die kleinen Counties, die das einführen, haben richtig gute Erfahrungen. Die baltischen Staaten, die richtig offen sind bei sowas und richtig gute Bildungssysteme haben. Ich glaube, es war Estland oder was, Lettland. Die haben es schon eingeführt, teilweise und einmal ganz. Ich glaube, das war dann doch Lettland. Und dort funktioniert das super. Mhm. Deswegen, ich musste so ein bisschen quasi meinen Horizont erweitern und sagen, okay, wenn es eine gute Idee ist und nämlich nicht nur für bessere Resultate in der Schule sorgt, sondern auch für weniger Angst in der Schule und mehr Konzentration und glückliche Kinder sorgt, also so fast schon Pathos dabei, dann muss man es eigentlich machen.
Ja, also Jonathan Haidt, vielleicht zur Erklärung, ich glaube amerikanischer oder kanadischer, amerikanischer Psychologe, der sich sehr viel mit generell sozialen Medien und deren Auswirkungen auf Jugendliche beschäftigt, kann man sich auch mal anschauen, was er so für ein Werk hat und was er publiziert hat, weil er sich wirklich damit beschäftigt hat und es sehr spannend ist. Und beim Handyverbot finde ich, wenn man nur Handyverbot liest, müsste man als Liberaler eigentlich erstmal skeptisch sein und sagen, oh, Verbot klingt erstmal schlecht. Und wenn man sich dann aber wirklich mit Leuten unterhält, die Realität an den Schulen sehen, wird dann, glaube ich, recht schnell klar, dass es wahrscheinlich gar nicht anders geht. Mhm. Weil wir sind in einem Alter, wir kommen aus der Zeit, wo man schon mit Handys groß geworden ist, aber halt nicht mit Smartphones, sondern mit Handys, die halt nicht viel können, außer SMS schreiben, anrufen und Snake spielen. Mhm. Und
Good times.
Ja, in der Tat. Und das war damals einfach eine ganz andere Situation. Deswegen, natürlich gibt es die Leute, die heute sagen, naja, wir haben auch Handys in der Schule gehabt und es hat funktioniert. Und es ist aber heute einfach anders. Du hast das gesamte Wissen auf deinem Handy. Du hast 50 Apps, wenn du möchtest, die dich ablenken und kurzfristig deine Aufmerksamkeit fressen. Und ich bin absolut d'accord, dass man über ein Handyverbot in einem gewissen Alter, also es muss ja nicht von, keine Ahnung, du wirst eingeschult bis Abitur, bis Matura sein, sondern es kann ja, weiß ich nicht, bis 13 oder 14, irgendwie so kann man ja diskutieren, aber ich glaube, ganz ohne Handyverbot wird es nicht gehen.
Mhm. Die gute Nachricht ist, es ist schon möglich. Also momentan ist es ja Sache der Schulen, zumindest in Wien kann ich das sagen, weil da haben wir es uns auch angeschaut. Und da gibt es positive Berichte von Schulen, die das machen oder einzelne Lehrer, die das so machen. Und das ist schon mal gut. Ich glaube trotzdem, dass die allgemeine Forderung Fahrt aufnimmt, weil es ist auch was, wo sich jeder darauf einigen kann. Die Konservativen wollen nicht zu viel technologischen Fortschritt auf einmal und eher bewahren und eher beim Bewerten bleiben. Mhm. Linke wollen gern verbieten und Menschen zeigen, was richtig für sie ist. Und Liberale sind halt zumindest evidenzbasiert. Ja. Also wir sind auch, ich habe auch so einen Anti-Verbots-Reflex erstmal nachfragen, ist diese Regulierung gut, brauchen wir sie wirklich? Das schätze ich sehr am Liberalismus. Mhm. Aber halt dann doch Ja zu sagen, wenn die Fakten diese Sprache sprechen. Und deswegen glaube ich, dass die Diskussion sehr Fahrt aufnehmen wird.
Ja, und die Resonanz, wie du sagst, ist, glaube ich, auch recht eindeutig. Also von wem kommen die lautesten Gegenstimmen in Wien? Gibt es da eine Gruppe, die konkret dagegen ist? Nicht, oder?
Es ist ja noch gar nicht Wien-Diskussion. Es ist ja noch nicht so, dass das jetzt eingeführt wird oder so.
Ja.
Gute Frage, ob überhaupt jemand dagegen ist. Ich schätze mal Schüler. Also ich glaube, wenn ich in der Schule das gehört hätte, wäre ich erstmal skeptisch.
Ja.
Aber es gibt ja jetzt sogar, und das war wirklich der Turning Point für mich in meiner Meinung, wenn du Schüler vorher fragst und dann nachher fragst, dann sagen die alle, es war eher eine gute Idee. Hm. Und man unterschätzt auch, mit je steigendem Alter wird das immer größer, wie sehr man das unterschätzt, wie viel Medienkompetenz junge Leute eh haben. Und mit jungen Leuten meine ich jetzt wirklich weit unter uns mittlerweile, sondern halt so 16-Jährige und drunter. Die wissen schon, dass sie sehr viel Zeit am Handy verbringen und das nicht immer gut für sie ist, weil sie fühlen sich danach ausgelaugt.
Ja, ja. Schlecht. Ja, und du hast auch ständig den Vergleich, das ist dann, schließt dann wieder den Bogen zu Jonathan Haidt, der sagt, wie schlecht Social Media für Jugendliche ist, wegen Schönheitsidealen, und da sind wir dann wieder bei Photoshop und retuschierte Bilder und unrealistische Schönheitsstandards und so, also ist eigentlich alles eins, und ich glaube auch, dass man merkt, wie ungut es sein kann, wenn man zu viel am Handy ist. Ich merke selber auch jetzt nach den Koalitionsverhandlungen, wenn man da auf Twitter schaut, ich habe wirklich merklich schlechtere Laune, nachdem ich auf Twitter war.
Ja, ich habe es halt genau in der Zeit gemerkt, am Samstag nach den Koalitionsverhandlungen war ich zu viel auf Twitter.
Ja.
Und am Abend habe ich mir das wirklich gedacht, scheiße, ich war halt echt viel zu viel online.
Total. Deswegen Handyverbot wahrscheinlich unausweichlich.
Jo. Ja. Ich habe noch ein Comeback, also nach dem Comeback des Authentischen habe ich ein negatives Comeback, nämlich das Comeback der Korruption. Und zwar nicht nur durch Blau-Schwarz, und ich glaube, das kann man sagen, jede blau-schwarze Regierung der Vergangenheit beschäftigt die Gerichte, teilweise bis heute, also das wäre ein Cold Take. Aber, und da muss ich jetzt medienrechtlich aufpassen, nenne keine Namen, aber es gibt das Handy eines gewissen Herausgebers in Österreich, das noch bei der WKStA liegt. Und es schon lange hätte kommen sollen. Und dass es noch nicht gekommen ist, also Chatprotokolle nach Thomas Schmidt-Art, zeigt mir, dass das viel Zeit zum Auswerten braucht.
Spannend.
Und es kommt alles nur aus der Zeit der letzten blau-schwarzen Regierung, also Sebastian Kurz-Korruption oder Korruptionsvorwürfe, lieber Sebastian Kurz. Aber das wird noch kommen. Und ich glaube gleichzeitig, dass jetzt schon die nächsten Sachen vorbereitet werden. Also jede blau-schwarze Regierung wird Korruptionsskandale haben. Das ist ein Naturgesetz in Österreich, finde ich. Aber dass man wirklich wieder ganz große Skandale hat und nicht Skandale wie eine Umwidmung in irgendeinem niederösterreichischen Dorf, wo ein Bürgermeister sich selbst bereichert hat, oder der steirische Finanzskandal, der sicher arg war, aber sagen wir uns ehrlich, wer hat ihn verstanden?
Ja.
Und so wirklich wieder Protokolle, wo ganz klar gesagt wird, wir machen uns das aus, da fließt das Geld, du gibst mir, ich gebe dir, und wir sind alle die Geilsten. Ich glaube, diese Form der Korruption wird uns dieses Jahr wieder beschäftigen.
Ich muss drüber nachdenken, aber ich glaube, mir würde kein Argument einfallen, warum es nicht so sein sollte. Würde jetzt gerne den Publikumsjoker Steffi Crisper ziehen. Steffi würde uns wahrscheinlich 2 Podcast-Folgen nur mit diesem Thema machen. Ja, sicher, sicher. Ich glaube leider, ich bin jetzt 5 Jahre, bald 6 Jahre in Österreich. Es ist einfach irre schwer, diesen Sumpf auszutrocknen, oder? Und selbst wenn man es wollen würde, wird es eine Weile dauern. Und ich bin mir nicht sicher, ob es im Moment ausreichend gewollt wird von einer breiten politischen Masse. Ich glaube, die ist leider noch in der Minderheit, weil zu viele davon profitieren. Ich meine, du hast selber einen Artikel drüber geschrieben über Spionage in Wien, und Spionagekorruption sind sicher nicht so, sind nicht so weit voneinander entfernt.
Gerade in einer blau-schwarzen Regierung.
Absolut, absolut. Und man muss das Problem irgendwie angehen. Ich sehe im Moment nur überhaupt keinen Eingang in dieses Labyrinth.
Ich glaube aber schon, dass der Druck aus der Bevölkerung ist das Wichtigste. Und deswegen, ich glaube, dass Sebastian Kurz gehen musste, war dem Druck damals geschuldet, weil jeder gesehen hat, also, und das muss halt ein leichter Korruptionsskandal sein, ein leicht verständlicher. Jeder hat gesehen, das ist das Problem, das sind voll korrupte Arschlöcher und die machen sie alles aus. Und jetzt bin ich wütend und es muss Konsequenzen geben. Und dadurch ist halt der eine weg, der seit Wolfgang Schüssel die ÖVP wieder stark gemacht hat. Jetzt hast du Korruptionsskandale, die keiner versteht, und die FPÖ gewinnt eine Wahl nach der anderen. Und ich glaube, dass aber das schon wieder turnen kann, wenn wir diese Korruptionsskandale haben. Gleichzeitig, wenn ich das Handy, das ich anspreche, wird eher die ÖVP belasten als die FPÖ, glaube ich. Schau mal. Aber es ist quasi vom Agenda-Setting her eine gute Nachricht, wenn das zurückkommt. Nämlich nicht, weil es passiert ist, aber weil wir Einblick erhalten und uns wieder aufregen können über was wirklich nicht sein sollte.
Nur dann muss der zweite Schritt halt sein, nachdem wir uns aufgeregt haben, die nötigen Schritte zu setzen, um es nicht nochmal passieren zu lassen.
Das ist mit der Mehrheit, glaube ich, weit. Ja, mit der Mehrheit sicher nicht.
Ja. Also. Und die andere Frage, wie lange wird es dauern, von angenommen, diese Protokolle werden veröffentlicht, bis es wird ein Urteil gefällt. Also die, ich glaube, die Öffentlichkeit fällt recht schnell ein Urteil, aber bis dann die Gerichte ein Urteil gefällt haben,
ewig,
gehen dann wieder viele Jahre ins Land wahrscheinlich. Und ja, das macht es, glaube ich, nicht einfacher, dass das alles etwas länger dauert. Aber aufgedeckt gehört so oder so. Und du glaubst, 2015 wird ein Aufdeckungsjahr.
2025.
Habe ich 2015 gesagt? Ja. 2025 natürlich.
Das ist ein neues Jahr. Das haben wir nur nicht so drin. Glaube ich schon.
Ja, würde ich auch so sehen. Durchaus realistisch. Auch mit einem großen Leider am Ende.
Ja. Wir dann uns nur zustimmen. Jetzt braucht man dann beide mal die Hot Takes.
Ja, der wird wahrscheinlich, ich glaube, er wird jetzt kommen. Also ich habe meinen milden, meinen lauwarmen und meinen Hot Take, die lese ich jetzt als eins vor. Das eine ist, der Ukraine-Krieg geht temporär zu Ende. Der ist lauwarm, vor allem wegen Donald Trump. Und der Hot-Take hinterher, es ist das letzte Jahr von Putins Präsidentschaft.
Oh, das ist ein geiles Hot-Take.
Ja.
Das ich wahrscheinlich nicht bejahen werde, weil ich glaube schon, dass Autokratien stabiler sind, als man sich so oft wünschen würde. Aber erklär vielleicht mal, wie du dazu kommst. Vielleicht verstehen wir es nicht.
Ja. Ich glaube auch nicht zu 100% dran, sonst wäre es kein guter Hot-Take, glaube ich, wenn ich voll 100% der Überzeugung wäre, dass es passiert. Ich glaube, dass Donald Trump auf irgendeine Art und Weise den Krieg verändern wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er die finanziellen und materiellen Ressourcen, die die USA derzeit bereitstellen, als Druckmittel verwendet und irgendwann sagt, wir brauchen, vielleicht auch, damit er es selber als Erfolg verkaufen kann, wir brauchen irgendeine Form von Waffenstillstand und Verhandlungen. Und dass die Ukraine dann, wenn Deutschland beispielsweise weiterhin so pomadig ist mit Lieferungen, es zumindest mal zu einem Waffenstillstand kommen kann, temporär. Und dann wäre mein Wunsch, dass in irgendeiner Form die Ukraine ihre territoriale Integrität, so wie sie vor der Annexion der Krim 2014 zurückbekommt. Und ich glaube, wenn das passiert, ist Putin weg, weil dann natürlich die Kriegswirtschaft in Russland, und auch da, ich spreche jetzt total als Laie, die im Moment ist alles auf Kriegswirtschaft ausgerichtet. Und wenn das mal aufhört, dann sieht, glaube ich, die russische Bevölkerung, vor allem auch die russischen Oligarchen, wie schlecht es dem Land eigentlich geht und wie schlecht der Rubel ist. Und wie isoliert Russland ist, natürlich nicht mit Blick in den Osten nach China, aber mit Blick in alle anderen Richtungen wahrscheinlich. Und ich glaube, dann wird die Säge recht schnell rausgeholt und an dem Stuhl Putins gesägt. Und das ist, da ist viel Wunsch dahinter, dass sich das irgendwie lösen lässt in diesem Jahr. Kann natürlich auch alles anders kommen und es wird so weiterlaufen, wie es bisher war, aber das wäre mein, so sind die Takes entstanden und ich habe versucht, das Gedankenspiel mal ein bisschen durchzugehen, wie es zustande kommen könnte.
Also jetzt das Take besser verstehend, stimme ich da auf gar keinen Fall zu, weil ich glaube,
sehr gut,
spätestens dann, wenn die Krim ins Spiel kommt. Ich glaube, die Krim ist Donald Trump scheißegal. Also wirklich komplett. Ich glaube sogar, wenn du Donald Trump sagst, 90% dort sprechen Russisch, dann ist es aus. Mhm. Dann unterstützt er eher Putin als das umgekehrte Szenario. Aber das kommt da in meinen nächsten Hot Take. Ich glaube schon, dass ein Ende, also Ende ist ein sehr großes Wort, aber zumindest ein Stopp beim Einfrieren des Konfliktes in der Ukraine ist sehr realistisch. Mhm. Aber das negative Szenario ist, dort, wo die Grenze am Tag X, wenn er Präsident wird, steht. Mhm. Also quasi die Ankündigung, ich löse es in 24 Stunden, ist ein Anruf mit da, wo ihr jetzt steht, nicht weiter, aber auch nicht weiter zurück. Mhm. Und dann hat halt die Ukraine Territorium verloren.
Ja, und zwar viel.
Fürs Erste.
Ja.
Muss man ja sagen, egal wie du es jetzt einfrierst, das ist nicht fertig. Mhm. Die Ukraine wird es nicht aufgeben, zu Recht nicht. Also ich wünsche mir auch das Szenario zurück, mit den vollständigen Grenzen der Ukraine.
Muss ich natürlich auch einschränkend dazu sagen, realpolitisch, Krim, schwierig. Mhm. Also das wäre der Wunsch, aber realpolitisch, glaube ich, ist es einfach, gibt es im Moment die Möglichkeit einfach nicht. Mhm. Ja. Und was man vielleicht machen könnte, wäre, wenn das Szenario eintritt, wie du es gerade skizziert hast, dass Trump sagt, so jetzt drücken wir mal auf Pause und alle bleiben quasi stehen. Dass man in den neu eroberten Gebieten, dass man die als Buffer Zone einrichtet und in irgendeiner Form die Vereinten Nationen einstellt. Russland sitzt im Sicherheitsrat, China auch. Das heißt, spätestens da wird es dann schwierig, aber das wäre in einer idealen Welt, könnten natürlich die Vereinten Nationen da in irgendeiner Form eine Buffer Zone, wie sie es in anderen Ländern ja auch schon gemacht haben, bei Konflikten einrichten. Und dann schaut man mal, wie sich es entwickelt, aber auch da muss ich sagen, glaube ich nicht dran, dass die Vereinten Nationen in irgendeiner Form eine Rolle spielen.
Ja, glaube ich auch nicht. Also das wäre ein Hot Take.
Das
wird das Jahr der UNO.
Ja.
Die Spoiler, wird Konflikte lösen.
Nein.
Das wird nie passieren.
Wahrscheinlich
dieses
in
Jahr.
Keinem Land. Leider, ja.
Aber es ist ein bisschen ähnlich wie mein nächstes Take, nämlich das Hot Take, wo ich vorher schon gesagt habe, das feedet da schon rein. Donald Trump wird außenpolitisch ganz okay. Also nicht großartig.
Ja.
Aber außenpolitisch bin ich gar nicht so negativ wie alle. Gerade mit der einen Ausnahme eben Russland. Mhm. Weil ich glaube, das ist ein blinder Fleck, der man ein bisschen Sorgen macht. Mhm. Aber rein außenpolitisch war die letzte Amtszeit von Trump nicht so schlecht wie die Rhetorik dazu.
Ja.
Also natürlich alleine das, ich nehme jetzt Grönland, ich würde gerne Grönland kaufen.
Mhm.
So,
irre.
Das macht einen nicht optimistisch.
Mhm.
Aber was dann de facto passiert, ist oft was anderes, weil das halt rhetorisches Druckmittel sein kann.
Ja.
Vielleicht ist es sogar kalkuliert.
Mhm.
Würde jetzt sehr viel Intelligenz attestieren, aber vielleicht hat es einen Grund, dass das so losgelöst ist. Aber die letzte Trump-Amtszeit war zum Beispiel für Israel eine sehr gute, weil die ganzen Israel-hassenden Staaten in der Region plötzlich angefangen haben, mit denen diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Und ganz, 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 ganz verkürzt, also so verkürzt, dass vielleicht jetzt blöde Kommentare kommen unter dem Podcast dann, aber indem man sie mit Geld bewirft.
Ja.
Also es lohnt sich jetzt für euch, wenn ihr mit Israel redet, und das ist halt der Donald Trump-Ansatz, die Leute mit Geld oder anderen Ressourcen zuzumüllen, damit sie das Richtige tun.
Mhm.
Und als Idealist klingt das natürlich alles furchtbar, aber ich bin Realist und da klingt das manchmal ganz okay.
Das schließt ein bisschen an meinen letzten Hot-Take an, den ich gerne als Schlusswort oder als Schlussakkord verwenden würde. Auch da muss ich dir leider zustimmen. Mhm. Ich würde dir so gern widersprechen, aber ich kann einfach nicht. Ich glaube auch, dass es wesentlich heißer gekocht wird, als es gegessen wird. Auch die Rhetorik, also ich bin extrem irritiert von der Grönland-Nummer und von Golf von Mexiko und Kanada als 51. Bundesstaat. Ja, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen Silberrücken, sich auf die Brust klopfen und sich stark machen.
Mhm.
Und am Ende wäre ich sehr überrascht, wenn Donald Trump de facto einen NATO-Bündnispartner überfällt, militärisch.
Ja.
Also Grönland gehört Dänemark, oder also sie haben viel Autonomie, aber sie stehen quasi unter der Schirmherrschaft oder unter der staatlich gehören, sind sie Dänemark eigen, oder wie kann man das sagen? Ne, du weißt, was ich meine. Also sie gehören quasi zu Dänemark. Und ich glaube nicht, dass, oder beziehungsweise andersrum, ich hoffe, dass die Berater gut genug zu ihm durchdringen können, um ihm diese Idee auszureden, wenn er sie wirklich in die Tat umsetzen wollen würde. Punkt 1. Und Punkt 2, Trump ist natürlich als Präsident auch der Commander-in-Chief, also er ist auch der Chef des Militärs und auch im Militär sitzen natürlich Menschen und wenn die dann gesagt kriegen, so jetzt ab ins andere NATO-Land und macht, was immer ich euch da sage, hoffe ich, dass der Mensch irgendwann dann sagt, das machen wir einfach nicht und wir verweigern jetzt den Dienst. Das ist meine Hoffnung, wenn es so kommen sollte. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es wirklich dazu kommt, weil ich glaube, davor gibt es noch ein paar andere Sicherheitsnetze, die greifen, bevor wirklich Truppen losgeschickt werden würden. Also halte ich für absolut absurd. Die Reaktion von EU-Staaten war extrem eindeutig und extrem klar. Von Kanada genauso. Also Trudeau hat ja auch gesagt, no chance, dankeschön.
Ja, jetzt ist Trudeau weg.
Trudeau ist weg, ja, stimmt. Wer weiß, vielleicht ist Kanada up for sale. Aber ich glaube auch, dass es nicht so schlimm wird, wie es im Moment geredet wird. Und Trump, wissen wir alle, hat ein loses Mundwerk und ein großes Mundwerk, aber er wird sich dann auch der realpolitischen Realität stellen müssen und mit vielen Beratern am Tisch sitzen, die schlauer sind als er im politischen Spiel und die ihm erklären, was alles geht und was nicht geht. Ich glaube, der Reality-Check, wenn man ihn so nennen will, der wird dann auch in der zweiten Amtszeit recht schnell kommen.
Ja, das glaube ich ja. Und auch was du gesagt hast, mit den Menschen, die da am Tisch sitzen, es ist irgendwie absurd, weil Trump ist der Anti-Elitenkandidat, der die ganze Zeit vom Deep State redet. Jetzt ist unsere beste Hoffnung der Deep State. Der Deep State, ja, stimmt. Und ich hoffe, dass es ungewählte Experten in der US-Regierung gibt, die einfach an die richtigen Tische sitzen und sagen, na, die NATO ist wichtiger, ich erkläre da warum und ich kann es da erklären wie einem 10-Jährigen. Und dann wird es passen. Ja. Und gerade dieses interessenspolitische, warum schaut er nach Grönland, warum schaut er auf den Panama-Kanal gerade? Ich glaube, dass da in Vorbereitung ist eine sehr, sehr harte, realistische Umorientierung der US-Politik in Richtung, wo müssen wir sein, wo müssen wir stark sein und sonst nicht, wo gibt es Ressourcen und so weiter.
Ja, vor allem Grönland ist ja ein großes Ressourcending, ne, weil die haben viele seltene Erden. Und ich glaube, Öl haben sie auch noch, genau. Und seltene Erden braucht man natürlich für zum Beispiel Autobatterien.
Ja.
Öl braucht man für warme Wohnungen und so weiter. Und deswegen verstehe ich, warum er ein Auge auf Grönland wirft. Aber wahrscheinlich wird es am Ende auf einen Deal rauslaufen. Und er schließt irgendein Abkommen mit Dänemark und sichert sich einen großen Anteil der Ressourcen. Und dann sind am Ende hoffentlich alle happy. Weil wenn Grönland profitiert, profitiert auch die EU. Das heißt, wir haben hoffentlich alle was davon, wenn sie einen gescheiten Deal aushandeln.
Und das ist, glaube ich, also die eine Richtungsentscheidung ist, stimmt das? Also stimmt es, dass da eine US-Interessenspolitik da ist, die quasi immer nur auf den Westen einzahlt? Wenn ja, ganz okay. Wenn nicht, und das Risiko ist nicht null, dann wird es echt ungemütlich. Aber irgendwie glaube ich es nicht. Irgendwie rein außenpolitisch glaube ich, dass da ein zu großer Apparat zu smart ist historisch, um das zuzulassen, weil innenpolitisch wird das richtig, also richtig scheiße. Es ist auch schwierig, auf positive Nebeneffekte einer Trump-Regierung zu hoffen, wenn man weiß, was da innenpolitisch passiert. Aber ich glaube schon, dass das positive Effekte haben kann, wie Europa muss jetzt aufrüsten.
Ja.
Und es ist blöd, dass wir müssen uns nicht selber gemacht haben, weil ich finde schon, dass wir uns selber verteidigen sollten im Fall. Aber es ist gut, dass jetzt ein externer Impuls da ist.
Total. Europäische Emanzipation ist für 2025 eigentlich ein Must-Have.
Wäre aber auch Hot-Take gleichzeitig.
Ja, wahrscheinlich, ja. Genau, und ich glaube auch, dass Trump am Ende des Tages Geschäftsmann genug ist. Also eine sagen jetzt, er ist ein schlechter Geschäftsmann, weil er ist irgendwie ein paar Mal pleite gegangen. Aber er ist Geschäftsmann genug, um zu verstehen, hoffentlich, dass er kein Interesse an einer schwachen Europäischen Union haben kann. Also ich glaube, er versucht schon ein bisschen, solange er sieht, dass Amerika davon profitiert, Stichwort Zölle und so weiter. Aber Trump kann kein Interesse haben, den europäischen Kontinent so weit zu destabilisieren, dass es wirklich zu Gefahr wird. Und ich glaube, dass ihm diese Rechnung am Ende auch klar werden wird, weil alles andere wäre einfach furchtbar naiv.
Genau, und diese Rechnung muss ihm halt klar sein, weil ich glaube, das Dealmaking und quasi den Preis rhetorisch hochtreiben und dann zu einem normalen Deal zu kommen, das kann er eh.
Ja.
Und wenn nicht, dann können es die in seinem Umfeld.
Ja.
Er muss nur verstehen, welche Richtung er schießen soll.
Ja.
Und da wird dann rauskommen, Panama zahlt mehr für den Panama-Kanal, die USA dürfen in Grönland noch Öl bohren und einen kleinen Teil davon kriegt die Bevölkerung von Grönland. Und es gibt einen sehr, sehr, sehr harten Kurs gegen den Iran, was ich geopolitisch auch nie schlecht finde.
Ja.
Also tut mir immer leid für die Zivilbevölkerung dort, die protestiert eh genug, dass man weiß, dass es nicht alles Schurken sind und so weiter, aber fürs Regime, ja, passt, ja, kann man so machen. Das heißt, ich bin nicht so pessimistisch, was die Trump-Außenpolitik angeht.
Ja, d'accord. Noch ein spannender Tipp, schaut euch das Atomprogramm des Irans an. Also der Wikipedia-Eintrag allein ist schon irre lang. Und das zu verstehen und auch die Rolle der USA, es ist irre faszinierend, sehr komplex und ja, jahrzehntelang geht es schon. Und wo der Iran jetzt steht mit seinem Atomprogramm und was macht ihn natürlich auch total angreifbar, weil ne, wenn Israel die Ziele kennt, wo die Reaktoren stehen und wo Uran angereichert wird, ist es natürlich ein potenzielles Ziel, weil kritische Infrastruktur, super interessant, nur kleiner Exkurs. Und ja, Donald Trump Außenpolitik, glaube ich auch, wird nicht zahm, aber zahmer, als wir jetzt im Moment denken.
Soll ich mein nächstes Hot-Take machen? Gerne. Du willst deines zum Schluss machen.
Gerne, ja.
Und das ist, glaube ich, das Hotteste.
Ui.
Es ist Ende des Jahres, ist Österreich urbanisiert. Also fertig. Österreich wird Ende des Jahres nicht wiederzuerkennen sein, weil sehr viel nach Urban Playbook gemacht wird.
Nein. Endlich haben wir den Widerspruch.
Und wenn nur aus Prinzip.
Ja, nein, tatsächlich nicht, weil das kann ich sagen, mein letzter Hot-Take ist, und der ist ein bisschen ein Meta-Hot-Take und zahlt auf Nahosten, Trump, Österreich, Europa ein. Es wird alles nicht so schlimm, ist mein Hot-Take.
It's going to be okay.
Ja, es wird nicht gut, aber es wird auch nicht so schlimm. Und das ist genau das, was wir mit Trump gerade für Amerika besprochen haben, gilt auch für Europa und gilt auch für Österreich. Ich habe ein großes Vertrauen, gilt auch für Deutschland mit der AfD, ich habe ein großes Vertrauen in demokratische Strukturen, in die österreichische Verfassung. Ich habe ein großes Vertrauen in das deutsche Grundgesetz. Berlin ist nicht Weimar. Und glaube, es wird alles okay und wir werden es überleben. Und selbst wenn es 5 Jahre blau-schwarz wird und die Urbanisierung versucht wird, glaube ich, ist Österreich und der Rechtsstaat und die Gerichte stabil genug, um das auszuhalten und es abprallen zu lassen, in welcher Form auch immer.
Ein Szenario, wo es nicht so ist, ich finde, wir sind gar nicht so im Widerspruch, weil ich glaube, alles, we're going to be okay, unterschreibe ich da. Aber trotzdem glaube ich, dass die Urbanisierung, die wir erleben werden dieses Jahr, wenn Blau-Schwarz kommt, das ist jetzt quasi die Prämisse, die wird genau da enden, wo man 2/3 Mehrheit braucht.
Ja.
Außer in Ausnahmefällen, wo die SPÖ mitmacht aus populistischen Gründen.
Ja.
Das werden aber nicht viele sein. Also ich habe nicht die beste Meinung von Babler, aber ich glaube an die Mehrheit der Demokraten in der SPÖ. Also alles gut.
Wenn sie nicht schmollen und fundamental Opposition machen.
Ja. Naja, aber in dem Fall wäre ja fundamental Opposition gegen die Urbanisierung auch auf der richtigen Seite insofern. Ja, okay.
Genau.
Aber ich glaube, dass es viel gibt, was du einfach gesetzlich machen kannst, um wirklich nachhaltige Demokratie zu beschädigen. Und ich bin, bei manchen Bereichen bin ich mir nicht sicher, aber wo ich mir zum Beispiel sicher bin, ist, der Sicherheitsapparat, der ist de facto eine Außenstelle des Kreml at this point. Also da wird wieder niemand mit uns reden und wir reden nur mit Russland und da werden wir dann wieder in irgendwelche Urschüsse in 5 bis 10 Jahre sitzen und sehen, was da für russische Agenten in österreichische Ministerien ein- und ausgehen.
Glaube ich auch. Wird wahrscheinlich jetzt schon passieren. Und es hat der deutsche Geheimdienst, glaube ich, schon Alarm geschlagen, dass eine Kickl-Regierung ein Sicherheitsrisiko sein kann, natürlich, gerade wegen Außenposten Russland. Wie siehst du die Medien in Gefahr?
Wollte ich als nächstes sagen?
Ah, okay.
Organisierung. Massiv. Ja. Also ich glaube, der ORF, den wird jetzt schon ausgerichtet. Ich habe mir da sogar 2 Postings ausgesucht, wo ich das ableite.
Ja.
Maximilian Kraus, was ist der vom Titel her? Der ist irgendwas Großes bei der FPÖ Wien.
Ja.
Und der hat schon geschrieben, statt die Ankunft von Herbert Kickl in der Hofburg live zu übertragen und anschließend ordentliche Analysen zu liefern, stellt sich der ORF vor eine Antifa-Demo. Akustisch untermalt wird die Szene von einem ganz Wien hasst die FPÖ-Chören der Antifa. Unglaublich. Selber Report, Peter Westenthaler, wieder eine inakzeptable Manipulation des ORF. Der sitzt im Stiftungsrat, ist damit den Interessen des ORF eigentlich verpflichtet, aber geht sich aus, das zu posten. Und die FPÖler richten schon aus, was alles falsch ist. Also quasi damit gleich jeder weiß, Tag 1, jetzt wieder ein neuer Wind. Jeder, der so und so berichtet, wird rausgeschmissen. Es wird natürlich nicht so leicht gehen, aber ganz ehrlich, es wird gehen. Also die Parteien sind zu stark im ORF. Das wissen alle und in die Koalitionsverhandlungen war ja auch das ein Thema. Das heißt, es gibt einfach keine Mehrheit, um es zu ändern, weil jeder gerne diesen Einfluss hätte. Und jetzt wird sie das halt rächen. Also ich glaube, der ORF muss sie echt warm anziehen. Mhm. Und die privaten Medien auch, weil Förderungen ja der größte Hebel in Österreich sind. Also wenn wir einen rein privaten Medienmarkt ohne Förderung und ohne großartige Werbegelder vom Staat hätten, hätten wir deutlich weniger Medien.
Ja, definitiv.
Und sie sind noch nicht so weit, dass sie auf eigene Beine stehen. Ich glaube, der Einzige, dem es gut gehen wird in Schwarz-Blau, ist der Falter, weil er quasi so zu einem, die inserieren eh nicht bei uns, aber wir können das irgendwie stemmen und jetzt haben wir erst rechts Opposition. Mhm. Die werden das schaffen. Mhm. Ich glaube, der Rest, hat man ja beim letzten Mal gesehen, wird dann ein bisschen spuren. Mhm. Also es ist schon arg gewesen, wie damals auch Qualitätsmedien wie Presse und Standard und ja, kann man dazu sagen, Profil damals, echt arg auf Kurzlinie waren.
Das war schwarz-blau unter kurz,
genau.
Meinst du? Mhm.
Da war es echt still um Kritik in Österreich. Okay. Und das hast du als Opposition, glaube ich, gemerkt. Also mhm. Ich war damals nicht bei NEOS arbeitsmäßig, aber ja. Ich habe schon gemerkt, ich höre weniger von der Opposition. Und das ist halt Ungarn. Also mhm. Ich habe mit dem ungarischen Oppositionschef, mit dem Ferenc Gelenzer damals, ist er heute nicht mehr, von der liberalen Partei Momentum, auch für Materie ein Interview gemacht und ein Porträt. Und die sagen auch, es gibt keinen Weg mehr an die Medien. Mhm. Also die wissen halt alle, die brauchen entweder Gutstellen mit der Regierung für Geld oder sie gehören Orban-Freunde. Es gibt keinen mehr, der dir ein Mikrofon gibt.
Frage dazu, beziehungsweise welche Rolle kann Social Media spielen? Und wenn dieser Fall eintritt, den du jetzt gerade skizziert hast, hat die Opposition nicht einen Weg, trotzdem Dinge zu kommunizieren, so rum, mit via Social Media, mhm. Also quasi über die eigenen Kanäle, und braucht man die von dir aufgezählten Medien in der Form, sollte es zu diesem, in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal so, Schreckensszenario kommen? Und ich meine, es war halt damals, war Social Media, gab es zwar schon, aber es ist jetzt viel, viel relevanter, als es damals mhm. war.
Aber ich glaube, also ja, man braucht sie nicht mehr, aber für gewisse Segmente brauchst du sie schon. Mhm. Also und quasi, warum ist es wichtig, dass die Opposition überhaupt kommunizieren kann,
ja.
Damit man bei der nächsten Wahl ein faires Spielfeld hat und wieder Wahlen gewinnen kann mhm. gegen eine autoritäre Regierung. Mhm. Und da muss man jetzt sagen, auf Social Media sind die Rechten einfach stärker. Und zwar nur die FPÖ ist, glaube ich, stärker als alle anderen gemeinsam. Weil die FPÖ-Accounts riesig sind, die Kickl-Accounts sind riesig, ihre Politiker sind riesig. Diese 100.000 rechten Medien in Österreich, 99% davon in Oberösterreich, alle erstens gefördert in Oberösterreich, wird ja auch von Steuergeld dort finanziert, ja. Und richtig stark. Mhm. Und das ist schon eine Bubble, die das Spielfeld auch unfairer macht. Mhm. Jetzt darf man nicht rumheulen, also man muss ja trotzdem selber kommunizieren und selber die Kanäle basteln.
Ja.
Also auch Materie ist ja ein Parteimedium, um genau da eben ein Gegengewicht darzustellen mit ein liberales Medium. Und das ist ja auch voll okay, vor allem wenn es transparent ist. Aber wir sind da halt zu spät dran gewesen. Mhm. Also, und vor allem auch die Linken auch. Das zeigt wieder mein erstes Take, wie das wird nicht das Jahr der Linken. Mhm. Weil du kannst schon auf Social Media zu die eigenen Leute gut kommunizieren. Aber das ist die Bubble, die jetzt zum Beispiel die Donnerstagsdemos macht.
Ja.
Oder die sehr, sehr vielen linken Vereine, die es gibt in mhm. Österreich. Also klingt jetzt, als würde ich das Angriff meinen. Überhaupt nicht. Also es soll linke Vereine geben, alles gut. Aber das ist so preaching to the converted.
Mhm. Mhm.
Und auch mit dieselben Problemen, die linke Parteien haben. So, dann geht es darum, dass da mal was falsch gegendert war und offensichtlich sieht die FPÖ nicht die Realität ein, dass es 72 Geschlechter gibt. Wenn du das rausballerst, sagen 90% derer, die das sehen, stimmt auch, was die FPÖ da sagt.
Ja.
Und das ist halt echt ein Problem, dass die Kommunikation nicht darauf ausgerichtet ist, ohne klassische Medien zu funktionieren. Vor allem, weil auch die wichtigste Kohorte der Wähler, Pensionisten, nicht nur auf Social Media ist. Die ja. schauen ORF, die lesen Printzeitungen, gerade die eher anfällig dafür sind, zu spuren.
Mhm.
Und dann wird es halt schnell einmal still um die Opposition.
Ja.
Das ist schon arg.
Das klingt sehr schwarz.
Yeah.
Und das meine ich nicht politisch, sondern wirklich so. Ja, also die Urbanisierung, ich sehe den Punkt total. Ich hoffe nur, dass das, was du gerade mit den Medien skizziert hast, nicht so schlimm wird, wie wir es jetzt gerade besprechen. und eben das, dass die Verfassung, und ich meine, wir haben auch immer noch einen Bundespräsident, der sich ab und zu mal zu Wort meldet und hoffentlich so besonnen agiert, wie wir es von ihm kennen. Und dass wir auch eine, sollte es zu Blau-Schwarz kommen, einen vernünftigen Kern in der ÖVP haben, die sich nicht alles bieten lassen, auch wenn die Umfragen, die jüngste Umfrage bei 17% die ÖVP, nicht alles nur den Umfragen nachrichten, und es ist jetzt vielleicht für mich als Ausländer naiv, wenn ich das sage, aber ich hoffe, dass die ÖVP auch genügend vernünftige Leute hat, die nicht alles als Juniorpartner der FPÖ mittragen.
Ja, und genau da bin ich pessimistisch.
Da bist du pessimistisch.
Also ich glaube schon, dass das alles vernunftbegabte Menschen sind. Gleichzeitig, es gab noch nie eine schwächere Partei als die ÖVP heute. Mhm. Die ist massiv verschuldet vor ihrem schlechtesten Ergebnis aller Zeiten und hat gerade ihr größtes Wahlversprechen gebrochen. Die sind zu, wenn wir neue Wahlen machen. Mhm. Und deswegen wird der Kickl jetzt auch in die Koalitionsverhandlungen alles daran geben, möglichst schnell eine Neuwahl auszurufen, wenn was nicht passt. Das heißt, ich glaube, die sind halt echt zum Ausverkauf da. Die machen das jetzt mit, weil sie könnten eine Neuwahl nicht stemmen. Sie haben niemanden ins Herz sagen können. Sie haben ihre Versprechen gebrochen. Sie sind seit dann, jetzt sind es noch nie gleich 38 Jahre an der Macht, ja, und stehen halt voll in der Kreide. Also sie könnten da nicht einmal Wahlplakate aufhängen. Mhm. Und die SPÖ auch nicht. Also das wäre echt wahltaktisch schlimm, wenn es jetzt Neuwahlen gibt. Also als NEOS sagt sie es leicht, weil wir würden wieder dazu gewinnen. Aber zu dem Preis einer 40% Kickl-FPÖ.
Ja. Oder lass es 35 sein.
Genau, ausmobilisiert vielleicht dann 35, wenn dann wieder alle sie positioniert haben, ja, und aufgestellt haben.
Dennoch aber mit Sperrminorität. Mhm. Ja, das heißt Verfassungsbestimmungen, no chance.
Puh. Und eines habe ich nur zum Urbanisieren. Ja. Nämlich, ich glaube, das Late Game der Urbanisierung wäre, und dafür braucht es aber, wenn ich das richtig verstehe, und ich glaube, dass du eine Zweidrittelmehrheit, eine Wahlrechtsreform. Weil wenn du nachhaltig ein Land urbanisieren willst, dann musst du es machen wieder Orban und als allererstes mal das Wahlrecht ändern.
In welche Richtung?
Damit nur du rauskommen kannst. Und in Ungarn war das ja so, er ist ja eigentlich als Liberaler angetreten, der Orban. Glaubt man heute gar nicht mehr. Der war auch bei einer liberalen Partei und ein Freund der FDP. Also ich habe ja gehört, bei der Naumann-Stiftung, wo ich vor kurzem war, der war auch dort. Mhm. So, war ein liberaler Politiker und jetzt genau das Gegenteil.
Klingt heute wie Fiktion.
Ja, ja, voll. Ja. Also so der Darth Vader of Politics.
Wann kommt die Redemption?
Ja, weiß nicht, ob die noch kommt. Und hat dann einfach das Wahlrecht geändert und alle haben es gut gefunden, weil es der Kompromiss war, wo jeder glaubt hat, dann gewinne ich.
Okay.
Bis halt der Orban gewonnen hat und dann Mehrheiten gehabt hat, die nichts mehr anders zulassen.
Ja.
Und ich glaube, es gibt sogar einen Case dafür in Österreich, nämlich wenn du jetzt das Wahlrecht änderst und du willst eine Mehrheit dafür haben, was schlagst du vor? Du schlagst ein Mehrheitswahlrecht vor mit Wahlkreise, Winner takes all nach amerikanischem oder britischem Prinzip,
ja,
weil dann glaubt die FPÖ, zu Recht glaube ich momentan, FPÖ und ÖVP glauben, dann kassiere ich das Land ab und das Land ist mehr Leute und mehr Gemeinden vor allem. Das heißt, wenn das Land gewinnt, dann gewinne ich. Die SPÖ hat die letzten städtischen Hochburgen und glaubt, das reicht für den Juniorpartner in einer Regierung immer. Wird wahrscheinlich ein Irrglaube sein dann.
Oder zumindest keine Regierung ohne sie möglich vielleicht.
Genau, sowas. Also alleine durch Wien, weil das ja, ja, immer ein Riesenpart natürlich der Gleichung wäre.
Ja, ja.
Dann würden drei Parteien glauben, das ist eine gute Idee. Und dann gibt es einen Showdown um das Land. Und ich glaube, die FPÖ gewinnt den momentan.
Ja.
Einfach weil Corona da noch nachwirkt, weil ganz viel zeitgeistige Politik dort gar nicht gut ankommt, würde die FPÖ dann sehr stark gewinnen mit einer schwachen ÖVP, also eh wie wir es jetzt haben. Und dann kannst du, wenn du diese einer Wahlkreise mal hast, die Grenzen sehr willkürlich ziehen von den Wahlkreisen. Weil es wird ja nicht eine Gemeinde, ein Vote, das wäre komisch für Wien, sondern du musst es ja irgendwie ziehen, diese Wahlkreise. Ja. Und ab da sind wir das bei dem, was die Republikaner machen, was der Orban macht, mit ich ziehe die Grenzen so, dass in dem Wahlkreis statistisch nur ich rauskommen kann.
Ja.
Und dann hast du Wahlkreise, die ganz komisch ausschauen, wo ein länglicher Strich durch halb Wien ist, weil das genau der Ring ist, wo die FPÖ halt ihre Wähler hat. Und das wäre halt das Late Game. Also da könnte man wirklich dauerhaft die Demokratie verlieren. Aber, und da ist wieder ein bisschen Zweckoptimismus da, ich glaube nicht, dass dafür wäre die Zweidrittelmehrheit hergibt.
Das wäre jetzt nämlich auch genau mein Punkt gewesen. Ich glaube, es gibt mehr als ein Drittel der Nationalratsabgeordneten, die da nicht mitmachen. Und ja, das ist auch gut so. Und ich glaube, da wird dann irgendwann die Demokratie, und da kommen wir dann wieder zu meinem Hot Take, stark genug sein, um sowas nicht zuzulassen, hoffentlich. Und Frage noch an dich, wie stark muss deiner Meinung nach der öffentliche Druck sein oder wie groß muss der Eklat sein einer blau-schwarzen Regierung, wenn sie kommt, um eben den vernünftigen Kern der ÖVP aufzuwecken? Mhm. Und gibt es einen ausreichend großen Eklat, der die ÖVP wachrüttelt und sagt, wir können nicht mehr, wir müssen aufhören?
EU-Austritt.
Exit, ja. Mhm.
Oder also irgendwas, was an die Grundfesten des Staates was ändert. Ja. Also ich glaube, sie sind für sehr viel an Symbolpolitik, Populismus, an schwierige strukturelle Sachen.
Migration.
Gehen sie alles mit. Ja, Migration sind sowieso mittlerweile fast deckungsgleich. Ja. Wird alles gehen. Aber so Dinge wie, also dieses demokratische oder rechtsstaatliche Prinzip anfassen, da muss dann die ÖVP eigentlich aufmachen. Und da habe ich gar nicht so das Vertrauen in die Leute, die die ÖVP jetzt führen. Aber da gibt es dann sowas wie ÖVP-Bürgermeister oder den Bauernbund oder so. Also irgendwelche in der ÖVP mächtigen Gruppen, wo einer aufstehen muss. Länder auch. Also ja, die ÖVP ist immer sehr ländergetrieben. Das Blöde ist, dieses Jahr sind keine für die ÖVP wichtigen Landtagswahlen, weil in Wien ist die ÖVP halt, ja.
Und Burgenland jetzt anstehen.
Ja. Und da ist der Druck nicht rechtzeitig aus der ÖVP Burgenland. Ja. Und in Wien weiß die ÖVP, sie wird kein starkes Ergebnis reißen. Ja. Völlig egal, was im Bund passiert, was im Nationalrat passiert, im Landtag passiert. Es ist alles egal. Mhm. Also wenn die ÖVP Wien aufschreit, reicht es sicher nicht. Aber wenn die ÖVP in Niederösterreich glaubt, sie könnte verlieren, also muss nur eine Umfrage kommen, die FPÖ ist Erster bei der Landtagswahl in Niederösterreich das nächste Mal, dann kann es ein Erdbeben geben. Aber die sind halt alle jetzt gerade echt schmerzbefreit. Die müssen sich jetzt in der Regierung retten und neu aufstellen und überleben, auffinanzieren und ab da, wo sie mal wieder ein gesetteltes Profil haben, Finanzen haben dafür, ab da sind sie dann wieder so weit, dass sie da zurückkämpfen könnten. Und ich glaube, momentan echt nicht. Also momentan kommt es echt darauf an, dass keiner der anderen Oppositionsparteien und auch immer hauptsächlich sagen, die SPÖ, bei irgendwas Dummem nachgibt, weil man glaubt, dass man davon profitieren könnte. Mhm. Und die SPÖ war in Sachen Medienkorruption jetzt auch nicht immer Musterschüler, also um höflich zu bleiben. Ja. Da muss man echt aufpassen.
Gut. Wenn wir jetzt einen Punkt machen würden, wäre das ein sehr pessimistischer Abschluss. Ja. Ich hoffe wirklich, dass du mit diesem Hot Take nicht recht behältst. Wir können uns gerne am Ende des Jahres oder am Anfang des 2026er Jahres nochmal zusammensetzen und ein Recap machen. Ja. Was haben wir damals eigentlich für einen Blödsinn behauptet und was ist alles nicht wahr geworden? Kein Mensch setzt mehr auf Atomkraft. Ja.
Die Singularität hat die Kernfusion für uns erfunden.
Genau.
Das ist gut, weiß, aus der KI.
Und wer ist überhaupt Orban?
Ja. Und wer ist Kickl? Remember Kickl?
Genau, das war doch der eine.
Ja. Jetzt haben wir ja eine linke Bundesregierung. Ja, genau. Das wäre wild.
Deswegen, es war sehr interessant. Und ich hoffe inständig, dass es nicht so schlimm wird, wie wir es jetzt im Moment in vielerlei Hinsicht denken. Ich glaube, es braucht auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Es braucht ein selbstbewusstes Parlament, es braucht eine selbstbewusste und laute Opposition. Und ich glaube, dass wir das schaffen. Und ich möchte nicht Angela Merkel zitieren und sagen, wir schaffen das, weil das wäre etwas blauäugig. Das war es damals auch schon, 2015 oder wann sie es gesagt hat. Aber es wird nicht so schlimm, wie es jetzt an vielerlei Orten und in vielen Medien herbeigeschrieben wird. Mhm. Und ich glaube, man muss sich auch ein bisschen von diesen Untergangsszenarien, also man muss sie auf jeden Fall mal durchdenken, und damit man den Worst Case kennt und weiß, was könnte passieren, wenn wirklich alles schief geht und alle Dominosteine umfallen. Aber ich glaube, man muss ein bisschen selbstbewusster sein und nicht den Untergang herbeischreiben.
Ja, voll.
Die Geister, die ich rief.
Und ein optimistisches Take am Ende nur. Ich glaube, dass vieles gar nicht davon abhängt, wie die Regierung ist. Also wir haben jetzt im Wahlkampf auch viel darüber geredet, was wir wirtschaftspolitisch brauchen. Und ich bin der großen Überzeugung, wenn Österreich mal eine Bildungs-, eine Pensionsreform hätte und niedrigere Steuern auf Arbeit, dann wären 80% der Probleme gelöst.
Vermutlich.
Also es gibt einfach so ein paar Quick-Fixes, die man schnell machen kann, wenn man mal die Mehrheit dafür hat. Das haben wir jetzt nicht, das ist eine schlechte Nachricht.
Ja.
aber ganz viel, wie es unserer Wirtschaft geht, wie es mit der Arbeitslosigkeit ausschaut, das liegt an der deutschen Wahl, wo wir einfach sehr stark wirtschaftlich verflochten sind. Das liegt an Außenpolitik. Wie gesagt, Trump könnte da auch manchmal eine gute Nachricht sein. Das liegt an Weltpolitik und Technologie und Dinge, die wir nicht entscheiden. Und die gehen in der Regel in die richtige Richtung.
Finde ich auch. Und jetzt möchte ich nochmal Stefan Garas sinngemäß zitieren. Liebe Grüße, Stefan. Die Resilienz komplexer Systeme, auf die vertrauen wir auch. In Österreich die Verwaltung, da sitzen kompetente, gute Leute und auch wenn die Minister kommen und gehen und auch wenn sie jetzt wahrscheinlich blaue Minister werden, wir haben eine Verwaltung, die stabil ist und einen Rechtsstaat, der toi 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 stabil ist. Und wir werden auch aus dieser Nummer rauskommen und bei der nächsten Wahl hoffentlich ein anderes Ergebnis sehen als eine derart starke FPÖ.
Und ich glaube, alles Komplexeste aller Systeme, nämlich die Gesellschaft, wenn du ihre Existenz nicht leugnest, das gibt ja auch die Strömung, aber die Gesellschaft ist auch ein komplexes System und voll in Ordnung. Also wer jetzt daraus ableitet, das sind über 30% Nazis in diesem Land, tut mir leid, weil das ist eine total pessimistische Weltsicht. Das sind Frustrierte, das sind welche, die ja Corona-Watschung geben, die beim nächsten Mal nicht mehr aktuell ist. Das ist auch die Schwäche anderer Parteien. Gibt es 100 geile Erklärpunkte, die nichts damit zu tun haben, dass das Nazis sind. Und ein paar sind Nazis, okay? Aber es ist nicht die Mehrheit. Und ich glaube doch, dass es in Österreich immer eine Mehrheit geben wird, die pro-demokratisch ist, die ganz wesentlich wichtige Sachen gleich sieht wie wir. Also die, jeder will eine intakte Umwelt, jeder will gute Bildung, jeder will Wirtschaft, die funktioniert und dann streitet man halt aus, wie wir es machen. Aber im Endeffekt, wir werden das schon hinkriegen, weil die Leute sind ja auch nicht so deppert, wie man sie oft hört.
Total. Eine Ode an die Vernunft eigentlich.
Ja.
Ja, das ist
doch jetzt haben wir ein Schlusswort.
Jetzt, das ist ein wunderbares Schlusswort. Stefan, vielen, vielen Dank. Alles Gute für den Wien-Wahlkampf.
Danke, danke.
Wir drücken alle liberalen Daumen, die wir haben. Und du hast das letzte Wort als Gast.
Danke für die Einladung.
Alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao.